Podcast.
Bremen 4. Das Ding.
Fritz vom RBB.
Enjoy.
MDR. Sputnik.
103.7. Unser Ding. Und
UFM.
Präsentieren. Late Line. 0800 80 5x5. Heute mit Holger Klein.
Und der freien Themenwahl am zweiten Dienstag im Monat. Wer von euch anruft, darf jeweils bestimmen, worüber wir reden wollen. Und dann reden wir darüber und gucken mal, ob wir überhaupt drüber reden. Ja, weil manchmal fängt man ja sofort an, vom Hölzchen aufs Stöckchen zu kommen. Oder wie lange wir über euer Thema reden, weil möglicherweise schweifen wir ja im Gespräch ab. 0800 80 5x5 für alle Themen, von denen ihr denkt, dass ihr sie schon mal im Radio besprechen wolltet, die euch geärgert oder gefreut haben. Dinge, die ihr gelernt habt, Erkenntnisse, die ihr gewonnen habt. Politisches, das euch aufgeregt oder gefreut hat. Privates, das euch aufgeregt oder gefreut hat. Also all die Geschichten, die uns widerfahren und über die wir vielleicht mal mit anderen reden wollen, die in so kleinen Kästen sitzen. Ja? Also ich sitze nämlich in so einem kleinen Kasten, der bei euch im Regal steht und spreche zu euch aus diesem kleinen Kasten heraus. 0800 80 5x5. Freie Themenwahl ist heute Abend und der Jens ist dran. Hallo Jens aus Bremen.
Moin.
Moin. Was hast du denn für ein Thema mitgebracht?
Ich habe vor einem Monat schon mal angerufen. Ich bin Informatikstudent an der Uni Bremen.
Mhm.
Und da hatte ich erzählt, dass unser Projekt, wir machen so ein Bachelorprojekt, dass das ausgestellt wird auf der CeBIT.
Ah, ja, genau. Wo ihr, das, du, genau. Hat's geklappt? Also wir müssen nochmal ausholen. Ihr habt irgendwie, erzähl nochmal, was war das für ein Projekt?
Genau, es geht um Heimautomatisierung mit offenen Standards, also so ein Smart Home.
Genau, und da hattet ihr ein Modell gebaut, um vorführen zu können, was man damit alles machen kann, ne?
Genau, wir haben halt für die CeBIT dann extra so ein Modell gebaut und dann habe ich halt letztes Mal angerufen, wo noch nicht wirklich alles geklappt hat, wo wir noch nicht genau wussten, ob das jetzt läuft, wo wir gerade erfahren haben, dass wir mitten auf dem Stand stehen von der Uni Bremen. Ja, und dann ist das ganz gut gelaufen eigentlich, muss ich sagen.
Was heißt ganz gut gelaufen eigentlich? Also ich finde das ein bisschen...
Ja, also wir hatten jetzt die 2 Wochen danach Stress, ohne Ende natürlich, weil wir mussten das alles noch fertig kriegen. Wir hatten zum Teil noch Prüfungen und Veranstaltungen. Also war schon gut stressig. Einige haben auch noch die Nacht durchgemacht. Aber als wir dann aufbauen sollten, lief es. Auf jeden Fall relativ gut schon. Auf der Messe wurde noch ein bisschen zusammengehackt, aber es ging.
Also
wir haben... Ja?
Nee, du, red.
Okay, wir haben also wirklich eigentlich alles hingekriegt, was wir wollten. So, wir haben keine Verluste gehabt während der Messe, ist nichts kaputt gegangen, nichts gestohlen worden. Alles hat funktioniert soweit, ja.
Das heißt, ihr habt eurer Uni keine Schande gemacht, weil das war ja, glaube ich, eure größte Sorge, dass das ganze Ding irgendwie sich in Rauch auflöst, ne?
Genau, dass wir nur stehen und nichts zu präsentieren haben. Aber ansonsten hat es so gut funktioniert, wie wir wollten. Und wir haben halt eine ganze Menge Input bekommen, wir haben mit ganz vielen Leuten geredet. War eigentlich echt stark.
Ich erinnere mich daran, dass du sagtest, eure Uni hätte euch dann auch tatsächlich noch so als Leuchtturmprojekt dahingestellt, womit ihr überhaupt nicht gerechnet habt.
Ja, Leuchtturmprojekt kann man so nicht sagen. Wir standen halt, es war halt noch Platz 2 in der Mitte und den haben wir halt bekommen. Wir haben aber auch die meisten Besucher bekommen von den Projekten, die da ausgestellt waren von der Uni.
Habt ihr da jetzt irgendwas von? Also gibt es einen unmittelbaren Nutzen für euch? Alle eine 1 oder so?
Also, na, mal gucken. Also, die 1 nicht unbedingt, aber das ist, glaube ich, schon ganz gut. Man sieht halt, dass wir uns angestrengt haben. Wir haben wirklich was präsentiert. Ich glaube, unsere Betreuer sind wirklich zufrieden mit uns, was wir bis jetzt gehört haben. Ja, also eigentlich was top. Das ist ja auch eine super Erfahrung für uns.
Inwiefern jetzt genau? Auf einer Messe gestanden
sein? Ja, was man gemacht hat. Dass man schon mal auf der CeBIT gestanden hat. Und das als Studenten. Also die ganzen,
auf der CeBIT. Ich habe schon häufiger auf einer Messe gearbeitet. Ich finde das halt total scheiße. Irgendwie da rumstehen, so, lauter Leute in billigen, knittrigen Anzügen. Was?
Genau.
Ich bin immer froh, wenn ich keinen Messedienst habe.
uns hat das Spaß gemacht. Das war ja was, was uns auch interessiert. Wir haben das Projekt ja extra gewählt, weil es halt interessiert.
Und vor allen Dingen ist es euer Baby und nicht irgendwie eine Firma, für die du dann da als Angestellter gearbeitet hast.
Da stehen wir schon hinter. Wir haben halt da wirklich Stunden reingesteckt und das dann so lief, war schon gut.
Was für ein Studiengang war das nochmal?
Informatik. Genau.
Und bist du jetzt fertig?
Na, nicht ganz. Wir müssen zum einen auf jeden Fall den Projektbericht noch schreiben für das Bachelorprojekt.
Aber das war das. Das ist die Bachelorarbeit gewesen, dieses Projekt auch gleichzeitig,
nein,
oder?
Nein.
Nicht?
Wir haben halt an der Uni Bremen ein Projektstudium. Das heißt, wir machen halt im Bachelor und im Master jeweils noch ein Projekt zusätzlich zur Arbeit. Aus diesem Projekt kann es halt sein, dass da das Thema rauskommt, was man dann bearbeitet in der Arbeit. Aber erstmal muss man so ein Projekt machen. Mhm. Das ist halt, ja, üblich bei uns. Und ja, das ist jetzt so vorbei. Wir müssen jetzt halt, nicht wirklich vorbei. Es geht noch ein Stück weiter. Wir haben noch einen Projekttag, wo alle Bachelorprojekte von der Informatik sich mal vorstellen, was wir gemacht haben, was wir erreicht haben. Und ja, wir müssen halt, wie gesagt, einen Bachelor-Report noch schreiben. Report nicht, also von der Bachelor, vom Bachelorprojekt. Und dann müssen wir halt noch selber jeweils unsere Bachelorarbeit schreiben.
Okay.
Aber dann sind wir mit dem Bachelor so ziemlich durch, wenn wir jetzt noch außer andere Veranstaltungen, die wir noch machen müssen nächstes Semester.
Ja, Mensch, Jens, ich gratuliere euch.
Danke, also ich hätte auch nicht gedacht, dass das so gut klappt.
Ja, nee, das hat auch nicht so geklungen, als du das letzte Mal angerufen hast. Also alles, was du erzählt hast, hat dich nicht so angehört, als würdet ihr da auch nur ansatzweise noch irgendwie was rechtzeitig zustande bringen. Ich habe hinterher echt gerade so, oh Gott, die armen Schweine. Aber es ist doch super, wenn das so geklappt hat. Ach, toll.
Ja, also ich glaube, alle sind soweit zufrieden erstmal. Wenn man Bilder sehen will, wir haben eine Webseite, würde ich Ihnen sagen.
Kannst du auch einfach in die Kommentare auf lateline.de kippen, dann kann es da jeder finden. Ist einfacher, als jetzt mitzuschreiben, genau.
Gut. Ja, da wollte ich halt nochmal eben ein bisschen Rückmeldung geben.
Ja, besten Dank.
Ja.
Und eine gute Nacht.
Ja, danke gleichfalls.
Danke, tschüss.
Tschüss.
0800 80 5 mal die 5 ist unsere Nummer und weil zweiter Dienstag im Monat ist und weil wir können und weil ich glaube, dass jeder Mensch mindestens eine Geschichte zu erzählen hat, dass man ihm nur die Gelegenheit geben muss, die auch zu erzählen. Genau deswegen machen wir freie Themenwahl. Das heißt, wer von euch anruft, ist jeweils derjenige oder diejenige, der oder die bestimmen darf, worüber wir reden wollen, weil unser Eins kann ja nicht all eure Themen wissen, also alles, was ihr so im Kopf habt, was euch bewegt hat, worüber euch möglicherweise eine Meinung gebildet habt, die ihr im Radio mal zum Besten geben oder vielleicht auch abgleichen wollen würdet, weil kann sein, dass ihr eine Meinung habt und denkt so, mal fragen, wie die anderen darüber überdenken, im Zweifelsfall dieser Typ, der da aus dem kleinen Kasten herausquatscht, weil meine Meinung sagen kann ich ja ganz gut immer, ne? 0800 80 5 mal die 5. Guten Abend, Christian.
Hallo.
Hallo. Was hast du mitgebracht für ein Thema?
Ich habe das Thema Visual Novels mitgebracht.
Visual Novels?
Ein Bein hat gesagt, ich würde nuscheln, deswegen, wenn ich das wieder tue, sag mir Bescheid, dann wiederhole ich.
Alles klar, nee, Visual Novels, das kann man ja, überhaupt eigentlich nur nuscheln, oder?
Bitte?
Das kann man doch nur nuscheln.
Ja, also auf Deutsch visuelle Novellen.
Ich kenne Graphic Novels. Ist das dasselbe?
Ja.
Also Comics, Cartoons?
Nein. Die Sache ist, also das ist, so als Medium ordnet es sich irgendwo auch ein zwischen Buch und Film, so ähnlich wie Comics, nur dass diese Dinge halt elektronisch sind, also am Computer oder an der Konsole zu spielen, / lesen sind.
Aha.
Denn im Grunde klickt man sich da durch einen Roman durch, also durch eine Novelle.
Ja.
Aber unterstützt wird das dadurch, dass halt im Hintergrund immer noch eine entsprechende Landschaft eingeblendet ist von dem Ort, an dem das Ganze gerade stattfindet, von den Personen, mit denen man sich gerade unterhält oder die da überhaupt gerade beteiligt sind an der jeweiligen Handlung. Und mit Hintergrundmusik und Toneffekten kann man da noch dabei helfen, eine entsprechende Atmosphäre aufzubauen.
Warum heißen die Dinger Visual Novel? Weil ich verwechsel's halt jetzt gerade wirklich mit der Graphic Novel, also der grafischen Erzählung. Also im Grunde eine Roman in Cartoon-Form oder Comic-Form.
Keine Ahnung, warum die so heißen. Hab ich den Faden verloren.
Keine Ahnung, warum die so heißen, sagtest du. Die Visual Novels, ist das sehr neu? Also ich habe das noch nie wahrgenommen. Ich kenne das als journalistisches.
Nein, das gibt's schon ein paar Jahrzehnte.
Ah, ja.
Du hast deswegen wahrscheinlich noch nichts davon gehört, denn es kommt aus Japan und ist außerhalb Japans nur nischenhaft vertreten.
Ist wieder so ein Japan-Ding, okay.
Ja. Das heißt, wenn es irgendwo außerhalb Japans exportiert wird, dann eher in die USA, aber in anderen Ländern als USA und Japan habe ich die Dinger noch überhaupt nicht gesehen und schon in den USA nur nischenhaft.
Das heißt, auf Deutsch gibt's sowas gar nicht?
Fan-Übersetzungen aus dem Internet.
Mhm.
Die meisten, in Japan macht das, habe ich kürzlich mal gelesen, irgendwie 70% aller produzierten Computerspiele aus, weil das da unter Computerspiele fällt.
Kann man, Kann man, wenn das unter Spiele fällt, kann man in die Handlung eingreifen? Oder wird man nur durch die Handlung geführt und kann ein bisschen mit der fertigen Handlung interagieren?
Da gibt es ein ganz breites Spektrum, unter dem alles vertreten ist. Das geht von der Reihengeschichte, wo man wirklich nur weiterklicken und sich durchlesen kann und irgendwann ist man fertig, bis hin, ja, dass man da immer mal wieder, also über Punkte, wo man immer wieder Entscheidungspunkte angeboten bekommt und dann eine oder mehreren Optionen zu wählen hat, bis hin so Sachen wie, ja, fällt auch noch gerade so drunter die sogenannten Dating-Sims, wo man halt durch die Gegend läuft und sich dann als meist männlicher Protagonist an irgendein Mädchen ranwerfen muss.
Auch interessant. Woher kommt das, dass man meist männlicher Protagonist ist, der sich an ein Mädchen ranwerfen muss?
Vermutlich, weil die Zielgruppe eher männlich ist.
Spielen nur Jungs?
Nicht nur.
Was heißt spielen? Lesen nur Jungs? Aber, nee, was macht man? Nutzen. Wie nennt man denn den Umgang damit? Lesen ist es nicht, ne?
Ich sage, es ist Lesen, weil die Visual Novels, mit denen ich mich hauptsächlich beschäftige, die erzählen eine Geschichte und wenn es da Romanzen gibt, dann sind die Teil der Handlung, aber eben nicht Ziel des Spiels, dass man da irgendwie ihn erobert. Mhm. Aber streng genommen, also deswegen habe ich die jetzt auch mehr oder weniger ausgeklammert, diese Dating-Sims, aber streng genommen zählen die halt auch dazu, weil es ist ähnlicher Aufbau. Wenn es mit so einem Ding zu tun hat, sieht das für gewöhnlich so aus, dass man halt der größte Teil, man hat ja die Hintergrundgrafik und dann entweder gibt es zwei große Hauptrichtungen, wie die sich dann aufteilen. Die einen blenden dann unten so eine Box ein, wo der ganze Text dann vorbeiscrollt und man sich dann durchklicken kann. Andere werfen dann halt, also die grauen dann den Hintergrund aus und schreiben dann den Text darüber. Mhm. Und dann gibt es halt noch welche, die nutzen beides für unterschiedliche Sachen. Also für Unterhaltungen benutzen dann die Box unten und für Gedanken des Protagonisten dann den Text, der sich über den ganzen Bildschirm verteilt.
Hat so ein bisschen sowas von, hier, wie heißt das, von so einem Adventure irgendwie, ne? Also sowas ja, wie heißt es denn? So, das darf doch nicht wahr sein, jetzt habe ich vergessen, was ich früher immer so lustig, was?
Rollenspiel?
Nee, wie hieß denn das, was ich früher mal so gerne gespielt habe? Das offensichtlich doch nicht so wichtig war für mich. Ich müsste jetzt mal auf meinem Telefon nachgucken, das draußen liegt. Da habe ich das nämlich als App, wie heißt das immer? Altes Adventure. Kennt jeder, mit Piraten. Spielt bei den Piraten.
Monkey Island,
genau. Das hört sich ein bisschen so an wie Monkey Island, nur halt in einer nicht fiktiven Welt, sondern eben bebildert mit einer, ja. Also es klingt so, als die Bilder sind schon aus der realen Welt. Das stelle ich mir schon richtig vor, oder? Es spielt halt in Hamburg.
Zumindest die Visual Novels, mit denen ich bis jetzt zu tun hatte, waren das immer gezeichnete Manga-Grafiken.
Ah, okay.
Ich habe auch schon mal Ausnahmen gefunden, wo die dann halt Fotos zumindest für die Hintergrundlandschaft genommen haben. Aha. Aber die Personen, mit denen man es zu tun hatte, also wenn Menschen eingeblendet wurden, dann waren das immer Zeichnungen.
Und das sind Softwaren, die man kauft, oder sind das Webseiten?
Das ist Software, die man da kauft. Da gibt es auch wieder so unterschiedliche Sachen. Also wie gesagt, das meiste, das ist halt dann kommerziell vertrieben, aber es gibt dann halt auch freie Spiele. Also Visual Novels, nennen wir es mal Spiele.
Novels, so nennst du einfach Novels.
Novels.
Novel kann man gut reden, sagen.
Also gibt es in unterschiedlichen Variationen und was ich bei den aufwendiger produzierten noch hinzukommt, da casten die sich dann immer Synchronsprecher, auch wenn ich die nicht gerne so nenne, denn in Japan werden die Dinger seriös genannt und da die als Synchronsprecher zu bezeichnen, finde ich schon fast eine Beleidigung. Und die berühmten von denen, die werden manchmal auch zusammengecastet, dass sie dann die Stimmen von einzelnen Personen sprechen. Mhm. Das heißt, wenn eine bestimmte Person da einen bestimmten Text zu sagen hat und der Text dann unten eingeblendet wird, wird das gleichzeitig von diesem Synchronsprecher vorgelesen. Mhm. Und was ich auch kürzlich erst entdeckt hatte, ist, die sind jetzt mittlerweile schon so weit, dass sie Animationen dazu so gut hinbekommen haben, dass sie sich jetzt so langsam der Lippensynchronisation nähern. Das heißt, wenn Text eingeblendet wird zum Lesen und der Synchronsprecher das vorliest, dann ist die Figur, die dazu eingeblendet wird, die bewegt dann auch noch entsprechend die Lippen.
Ah ja, da wüsste ich gerne mal, wie rum das produziert wird. Ob die erst die Figuren machen und dann den Sprecher oder erst den Sprecher und dann die Lippenbewegung?
Soweit ich das mitbekommen habe, wird das generiert, also zum Text.
Okay.
Ich habe da mal vor ein paar Jahren zu Half-Life 2 da sowas ähnliches gesehen, nur halt für 3D-Modelle.
Mhm. Wo hast du das überhaupt?
Dann rede ich eigentlich immer von 2D-Grafiken.
Okay. Wo hast du das überhaupt gefunden? Also wie kommst du da drauf?
Wann und wo das angefangen hat, weiß ich nicht mehr. Ich bin irgendwann mal im Internet draufgestoßen.
Irgendwann auf die schiefe Bahn geraten im Internet.
Sagen wir so, ich finde das Ding als Medium halt deswegen faszinierend, da es sich, wie gesagt, irgendwo zwischen Buch und Film einordnet. Mhm. So ein Buch, das Ding besteht halt nur aus Text, aber man kann halt in allen Einzelheiten Situationen beschreiben, was den Leuten da so durch den Kopf geht. Also all die Sachen, für die im Film halt keine Zeit ist, weil da läuft alles in Echtzeit ab, da kann man nicht mal eben die Zeit anhalten, um irgendwelche Sachen zu erläutern. Mhm. Im Film, da kann man dann halt mit Hintergrundmusik, Toneffekten und Bildern noch unterstützen, wenn man irgendwas nicht in Worten ausdrücken kann. Denn wie heißt es so schön, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
Ja.
Und Comics und so eine Scherze waren bisher immer so ein Zwischending, aber da möchte niemand große Textblöcke sehen, während bei einer Visual, also bei einer Novel-Ding, kann man sich halt beliebig in alle möglichen Richtungen bewegen. Man kann es, sehr lange Dialoge mit jeweils kurzen Textzeilen hintereinander wegscrollen lassen. Dann ist es schon fast wie ein Film, wenn man das in der entsprechenden Geschwindigkeit liest. Mhm. Oder man kann sie auch mal eben beliebig lange die Zeit anhalten und für irgendwelche Sachen, die man jetzt als derjenige, der sich die Geschichte ausgedacht hat, was man da rüberbringen möchte, sich dann entsprechende Zeit dran auslassen. Das stört dann halt niemanden.
Ja. Wie lange spielt, liest, nutzt man so eine Novel?
Unterschiedlich. Also es gibt da eine Seite, Visual Novel Database, also vndb.org, wo jede Menge von diesen, also alle Bekannten, sage ich jetzt einfach mal, aufgelistet sind und auch noch kategorisiert und in welchen Sprachen sie verfügbar sind und so weiter. Und die geben auch immer an, wie lange so eine Geschichte dauert und die bewerten bis zu 12 Stunden noch als kurz.
Mhm.
Und die längeren, also die gehen dann so bis um die 60 Stunden.
Kennst du, es gibt ja auch so Erzählformen, die sich tatsächlich aufs Internet stützen, die auch so eine ja, multimediale Erzählform sind. Es gab was, das hieß, glaube ich, Wuvox. Hast du das schon mal gesehen?
Das sagt mir nicht.
Musst du dir mal googeln. Also das ist auch eine Mischform aus Film, Foto, Text, Audio, Slideshow irgendwie so ineinander verwoben. Das fand ich irgendwie ganz, ganz spektakulär. Und es gibt ein tolles Projekt von Arte. Also wenn du auf solche ja, komischen Crossover-Geschichten steht. Es gibt ein sehr tolles Projekt von Arte, das heißt Prison Valley. Ist eine Geschichte über Canyon City, Colorado in den USA. Ich lese mal eben vor von der Webseite, ich habe währenddessen schnell gegoogelt. Eine abgeschiedene Gegend mit 36.000 Seelen und 13 Gefängnissen. Eine Gefängnisstadt, in der selbst die, die draußen sind, drinnen leben. Ein Vorgeschmack dessen, wie die Welt von morgen aussehen könnte. Und das ist, sie nennen es Webdokumentarfilm, dieses Prison Valley. Das ist auch ganz cool. Das ist nämlich auch ein Dokumentarfilm, der, also es kommt dann im Prinzip aus der anderen Richtung, also nicht vom Text, im Grunde kommt es, was du da ja hast, ist ja eine lebendige Illustration eigentlich. Mhm. Und die kommen halt vom Video und illustrieren aber das Video, also die geben dem Video praktisch, also dem Film, wenn du dir den zweidimensional vorstellst, also der läuft halt von Anfang bis Ende, dem Film geben die eine dritte Dimension. Das heißt, du kannst den Film anhalten an bestimmten Stellen und kannst tiefer rein recherchieren. Das heißt, es gibt irgendwie ein Interview mit irgendwem und du hast dann die Wahl, dir die Lebensgeschichte dieses jemanden auch nochmal anzugucken und so. Das ist wirklich auch ganz spannend. Ich könnte mir vorstellen, dass dir sowas auch Spaß macht.
Ja, kann sein.
Also musst du dir vielleicht mal zusammen googeln. Das ist wirklich ganz cool.
Eine Sache, die ich an der Stelle dazu noch sagen wollte, ist, wenn ich jemanden dieses Medium näher bringen will, empfehle ich immer dieselbe Novel als zum Einstieg. Die nennt sich Redshift. Die heißt Open Source für Filme. Es ist frei. Also
ja. Open Content, ne? Ja.
Kann man sich im Internet runterladen auf insani.org.
Mhm.
Und das ist so eine, einer meiner Freunde meinte mal, die kriegt man in 4 Stunden durch. Ich selber lasse mir dazu immer gerne 8 Stunden Zeit. Und das ist eine komplett ohne Entscheidungspunkte, so eine Kurzgeschichte zum einfach mal durchlesen.
Insani.org.
Bitte?
Ich brabbelte gerade vor mich hin, insani.org.
Ja.
Man muss mal in Ruhe suchen, finde ich jetzt auf die Schnelle nicht. Ja, da unten Redshift. Ah ja. Redshift, ach, kann ich mir jetzt leider nicht angucken. Ich wollte eben noch sagen, das hört sich an, als wäre das ideal für so Tablet-PCs.
Oh ja.
Und das gibt's gar nicht für Tablets, sehe ich hier gerade. Windows, macOS. Ja, naja, ist vielleicht noch zu neu.
Wobei, wenn du auf der Seite drauf bist, wenn du runterscrollst, dann sieht man halt auch ein paar Bilder, wie das Ding so aussieht.
Ja.
Und üblicherweise das Bild ganz unten rechts, das sieht man bei der Geschichte so am häufigsten.
Okay.
Oder unten links.
Mhm. Den Mond oder die Straße. Interessant.
Ja, so ein Hintergrundbild mit ein bisschen Text unten.
Mhm. Interessant, habe ich noch nie von gehört vorher. Super.
Und da unten rechts, das ist dann halt für Dialoge, das heißt, da spricht gerade der Protagonist, während unten links, da geht ihm, glaube ich, was durch den Kopf. Mhm. Nein, der sagt das auch.
Ja, muss ich mir mal in Ruhe angucken. Klingt spannend. Klingt wirklich spannend. Christian, vielen Dank.
Ja.
Und gute, danke. Und gute Nacht.
Ich wollte.
Danke, tschüss. Ihr hört die Late Line und seid eingeladen anzurufen unter 0800 80 5x5. Heute ist freie Themenwahl, weil wir können und wir davon ausgehen, dass ihr was zu erzählen habt und wir euch selber mal die Gelegenheit geben wollten, zu sagen, was ihr zu erzählen habt und nicht immer einfach nur eure Meinung zu irgendeinem vorgefertigten Thema abfragen wollen. 0800 80 5x5, freie Themenwahl in der Late Line hier heute Abend. Und dran ist der Christian aus Pfalz-Grafenweiler. Wo ist das?
In der Nähe von Freudenstadt.
Freudenstadt habe ich schon mal.
In der Nähe von Stuttgart.
Das kennen wir doch. Christian, was hast du für ein Thema mitgebracht?
Ich bin gerade irgendwie total im Science-Fiction-Fieber.
Im Science-Fiction-Fieber mit 16. Was hat dich denn da erwischt?
Vielleicht kennst du es, ist schon ein bisschen älter, Perry Rhodan.
Ja. Was ja Leute, die davon keine Ahnung haben, grundsätzlich Perry Rhodan nennen. Und das ist falsch, ne?
Ist mir egal.
Ist mir egal. Ne, du hast es ja, glaube ich, richtig ausgesprochen. Also bisher haben immer, wenn Perry Rhodan-Fans mit mir gesprochen haben, gesagt, ich würde es falsch aussprechen, weil ich immer Rhodan sage. Also scheint Rhodan richtig zu sein. Ich kenne das, aber ich habe das noch nie gelesen. Muss ich zugeben, zu meiner Schande gestehen.
Weil das ist auch, in den Hörbüchern sagen die nämlich auch immer nur Rosa.
Ja. Nee, aber erzähl mal, was passiert da? Liest du das vom ersten Buch an oder vom ersten Heft an?
Ja, also ich habe im ersten Hörbuch habe ich angefangen. Das ist Nummer 1. Ich habe auch hier die Zeittafel noch in einem Buch.
Die was in einem Buch?
Eine Zeittafel heißt es.
Zeittafel.
Das ist da die großen Ereignisse, wo Perry Rhodan gemacht hat.
Mhm.
Zum Beispiel 1971, da wird er anstatt den Neil Armstrong reingesetzt.
Mhm.
Nämlich mit der Stardust fliegt er dann zum Mond und trifft Diakoniden, Tora und Kress. Beispielsweise jetzt im 21. Jahrhundert ist es zum Beispiel nämlich 2040, das solare Imperium entsteht und stellt eine galaktische Wissenschaft und Machtfaktor der ersten Ranges dar.
Aber liest du das oder hörst du da nur die Hörbücher?
Ich lese und höre auch Hörbücher. Ich habe jetzt zum Beispiel, jede Woche kaufe ich mir ein neues Heft und lies es dann auch. Und
was kosten die?
Ja.
Sind die teuer?
Naja, ein paar, also die Bücher kosten so um die 6 Euro. Ich hatte jetzt letztes Mal Glück, da war in der Bücherei von Dresden, da war mein Vater zufällig. Da hat er mir eins geholt, so ein Buch, das war ausrangiert. Ging gar nicht mehr zum Ausleihen und deshalb habe ich die verkauft und da habe ich für 5 Euro bekommen. Und die Hefte kosten jetzt zum Beispiel in Deutschland 1,85, in Österreich 2,10 Euro. Also, die sind
also 2 Euro pro Woche aber, ne? Das ist die erscheinen wöchentlich oder monatlich?
Ja, ja, die erscheinen wöchentlich. Nur meine Mom, ihr Freund,
das ist Wahnsinn,
der liest die auch und der kauft sie dann immer und dann gibt er sie mir meistens.
Ja, ich guck gerade auf der Webseite, das Band, also die aktuelle Ausgabe ist Folge 2691. Das ist brutal viel. Das muss man auch erstmal alles gelesen kriegen, ne?
Ja, ich habe daheim noch einen Stapel, weil ich nicht ganz so hinterherkomme, gerade mit Schule und allem. Und ich bin jetzt noch irgendwas mit 20 Heften dahinter, also ich muss noch ordentlich lesen. Ich bin ja auch gerade beim Buch. Das hat 400 Seiten und ich muss nur noch 10 Seiten fertig lesen, dann habe ich auch durch. Und mit meinem Hörbuch habe ich jetzt schon das erste fertig und das zweite auch. Und ja, das war.
Ach, das ist ja cool. Das gibt's ja sogar alles als E-Book. Dann allerdings trotzdem noch sehr teuer. Also 1,50 für ein E-Book. Das würde ich mir eher noch das Heftchen. Da würde ich mir, bevor ich 1,50 für ein digitales ausgebe, würde ich mir echt das Heftchen für 2 Euro holen, glaube ich. Obwohl bei 2600 Ausgaben fällt das dann schon preislich ins Gewicht, ne?
Jo, das ist... Ja, man braucht halt ein bisschen Taschengeld und so.
Hm. Ausgabe 2600 ist übrigens für lau gerade, sehe ich hier.
Ja.
Aber was nutzt es mit 2600 anzufangen? Man versteht ja wahrscheinlich überhaupt nicht, worum es geht, oder? Ist das anstrengend,
Ich habe damals ja auch nicht ab dem ersten Heft angefangen, das wäre total sinnlos. Ich habe das durch meine Mutter ihren Freund entdeckt, habe dann auch leidenschaftlich damit angefangen zu lesen, bin dann auf Hörbücher gekommen. Zu meinem Geburtstag hat mir dann mein Vater so ein Buch geschenkt und das war dann auch ziemlich gut. Ich lese damit jetzt, seit ich 30 bin, lese ich immer wieder durch.
Seit du 30 bist?
Seit ich 13 bin.
Ach, 13, nicht mehr, ja. Ja, cool. Hast ein Hobby gefunden, ne?
Ja, ich stehe so allgemein auf sowas. Science Fiction und ja, ich mag auch so Sachen mit Geistern und sowas. Zum Beispiel, hast du gewusst, dass die damalige Mary Celeste ein Geisterschiff war? Die ist nämlich damals ins Meer gestochen. Dann ist sie also nicht mehr aufgetaucht und 3 Tage später, nachdem die Mary Celeste abgegangen ist, also von Land weggeflogen, geschwommen ist, ist es 3 Tage später ein anderes Schiff gefahren mit Petroleum als Ladung. Und die haben dann das Schiff 3 Tage später auf dem Atlantik gefunden, wo es eigentlich gar nicht hin sollte. Komplette Besatzung, weil niemand da, alles war noch intakt, perfekt. Ganze Alkohol war noch da, wo als Ladung drauf war und so. Nur die Besatzung war komplett weg. Ein paar Fahnenmasten waren kaputt und mehr nicht.
Tja. Und bis heute weiß niemand, was passiert ist.
Nein,
ich sehe heute
niemand.
Gibt sogar einen Eintrag in der allwissenden Müllhalde, in der Wikipedia. 1872 auf halbem Weg zwischen den Azoren und Portugal, verlassen im Atlantik treibend aufgefunden. Warum das Schiff verlassen im Atlantik trieb, ist bis heute ungeklärt. Cool, ich finde ja so mysteriöse Sachen irgendwie auch sehr cool.
Ja, ich mag auch sowas so zum Beispiel mit Geistergeschichten.
Ja gut, das sind so... es passieren halt keine Geistergeschichten, weil es gibt keine Geister. Das ist halt das Problem bei Geistergeschichten.
Weißt du, ich glaube daran, weil es mir selber schon mal passiert ist.
Aha.
Ich bin Raucher, ich hatte meine Zigaretten versteckt in einer Kassette, wo man hab's abgeschlossen. Und als ich dann von der Schule nach Hause gekommen bin, lagen die dann auf meinem Bett. Und ich hatte den Schlüssel den ganzen Tag bei mir. Davon gibt's keinen Zweitschlüssel. Ich hatte die bei mir. Und plötzlich lagen die dann auf meinem Bett drauf. Und mein ganzes Bett war wirklich durcheinander und so. Und ich habe da wirklich Angst bekommen, weil wirklich der PC war am Arsch. Mein Radio war komplett rumgeschmissen und so. Und alles lag auf dem Boden, alles war ausgeräumt und.
Hast du Geschwister?
Meine Geschwister können nicht in mein Zimmer, es war abgeschlossen. War wirklich, als ich nach Hause gekommen bin, war es abgeschlossen. Ich schließe mein Zimmer auf, alles durcheinander kaputt und zum Teil.
Und du findest die Wahrscheinlichkeit, dass es Geister waren, für deren Existenz es nicht mal ansatzweise einen zweifelsfreien Beleg gibt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es Geister waren, findest du größer als die Wahrscheinlichkeit, dass es doch jemanden gibt, der einen Schlüssel zu deinen Sachen hat?
Nein, weil es mir auch mal passiert, als ich in der Dusche war. Das Bad war abgeschlossen, niemand war drin. Auf einmal kommt der Schrank, der komplette Inhalt fällt raus. Es war kein Wind, kein Fenster war offen, niemand war im Bad. Der Schrank fliegt plötzlich auf einmal alles raus.
Wie hätte das denn sonst noch passieren können, außer durch Geister, die es nachweislich nicht gibt?
Das kann ich mir deshalb nicht erklären.
Ja.
Verstehst du? Ich habe sogar schon versucht mit einem Ouija-Brett. Kennst du das?
Was ist das?
Ja, mit so einem Ding habe ich schon versucht. Ja,
aber was ist das?
Das ist so ein Brett, wo so Buchstaben draufstehen. Und da tut man dieses sogenannte Gläserrücken.
Ach so, ja. Aber
ja, und das habe ich mit meinem Kumpel gemacht und so, weil er ist so Satanisten-Freak und so ein Scheiß. Ja, und da haben wir das ausprobiert und als wir das dann angefangen haben, was er wollte, ist er dann irgendwie ausgerastet oder so, hat alles in dem Raum runtergeschmissen, Topfschlangen geflogen und der Glasschrank seiner Mutter ist umgekippt, alles Mögliche war es. Und auf der Decke stand er mit Ruß vom Kamin geschrieben, ihr seid tot.
Das glaube ich dir nicht.
Ist aber so.
Ja, glaube ich dir nicht. Das geht nämlich nicht, weil es keine Geister gibt. Also ich weiß nicht, was ihr möglicherweise gesehen habt oder glaubt gesehen zu haben. Woran du dich erinnerst beispielsweise, weil das Gehirn ist ja doch ein sehr, sehr witziger Apparat, der uns ja auch häufig sehr, sehr, sehr unangenehme Streiche spielt.
Sogar die String-Theorie sagt, dass es mehrere Dimensionen gibt.
Du hast die String-Theorie nicht verstanden.
Aber es gibt doch mehrere Dimensionen. Wenn wir jetzt sterben, können wir in einer nächsten Dimension
vielleicht weiterleben. Nein, können wir nicht. Können wir nicht. Mit Verlaub, du hast die Stringtheorie nicht verstanden. Ich habe die Stringtheorie auch nicht verstanden und ich habe sie mir schon mal von einem Stringtheoretiker erklären lassen. Aber eins ist sicher, die Dimensionen, mit denen die Stringtheoretiker arbeiten, die existieren vor allen Dingen mathematisch. Ja? Die sind nicht, es gibt keinen Versuch, es gibt überhaupt keine Hypothese, die aus der Stringtheorie abgeleitet wird, die dazu taugt, eine Dimension, also die Dimensionen, mit denen die Stringtheoretiker arbeiten, das sind ja viele, die in irgendeiner Form für uns fassbar, begreifbar oder sonst wie zu machen. Das ist eine rein mathematische Geschichte. Und aus Mathematik folgt nicht notwendigerweise, dass die Realität sich so verhält. Sondern wenn die Stringtheoretiker hingehen und sagen, wir rechnen mit 9 Dimensionen oder ich glaube 14 haben sie sogar teilweise aufgemacht, dann sind das zunächst mal nur Krücken, die sie sich geben oder die Krücken, die sie sich nehmen und die sie benutzen, damit ihre Rechnungen überhaupt funktionieren. Das hat aber mit der realen Welt nichts zu tun.
Ach, du meinst so Mathematik wie 1 plus 1 ergibt 4, aber im wahren Leben, wenn ein Mann und eine Frau zusammenkommen, können sie 2 Kinder haben, deshalb...
Hä?
Also...
Unter bestimmten Umständen, also unter bestimmten Bedingungen ist 1 und 1 auch 0. Ja? Das kann man auch ausrechnen.
Ja.
Aber das wird in deinem Alltag wird das nie passieren, dass 1 und 1 0 ist. Ja? Sondern immer wenn du 1 und 1 machst, sind es 2. So, man kann berechnen, dass 1 und 1, man kann sehr, sehr viel berechnen. Ja? Aber das hat dann noch lange keine Auswirkungen auf unser Leben. Und vor allen Dingen die Dimensionen, von denen Stringtheoretiker reden, das hat auch nichts mit Dimensionen zu tun, in die wir auch irgendeinen Zugang, Einblick oder sonst wie hätten. Da muss ich dich jetzt leider wirklich ganz furchtbar enttäuschen. Es gibt diesen Effekt des Gläserrückens, ne? Dass da also, man meint ja, dass dann da Worte geschrieben würden, ne? Es gibt ein Phänomen, also das Phänomen, das dazu führt, das hat einen Namen, ja? Und das ist der Carpenter-Effekt. Den kannst du dir mal googeln. Der Carpenter-Effekt ist dafür verantwortlich, dass du, dass da Buchstaben, also dass da Sätze geschrieben werden auf so einem Brett. Und dass das, was da geschrieben wird, nicht von außen kommt. Nee, ich muss es anders anfangen. Das, was da geschrieben wird, kommt von dir selber. Ne? Und zwar, der Carpenter-Effekt, der beschreibt kleinste Bewegungen der Muskulatur, die dir überhaupt nicht bewusst sind, die du aber ausübst, wenn du deinen Finger auf dem Glas hast oder auf diesem Brettchen, je nachdem, womit man es macht. Irgendeiner der Beteiligten schiebt das Brettchen in eine bestimmte Richtung, ohne dass er selbst es merkt und ohne dass die anderen das merken. Und dadurch, dass aber dieses Brettchen sich scheinbar in eine bestimmte Richtung bewegt, gehen alle anderen mit und geben zusätzlich ein bisschen Druck darauf, ohne dass sie bemerken, dass sie Druck drauf geben. Und dadurch kommt es zustande, dass da Sätze geschrieben werden. Diese Sätze, die kommen aber nicht von irgendwelchen Geistern, die außerhalb des Raumes sind, sondern die kommen aus dem Kopf desjenigen, der da gerade den Druck auf das Brettchen ausübt, ohne das zu wollen. Und überprüfen kannst du das. Und das ist ein total simpler Trick. Du kannst überprüfen, ob das funktioniert oder ob das nicht funktioniert, indem du die Buchstaben nicht in der richtigen Reihenfolge hinlegst, sondern sie in einer wahllosen Reihenfolge hinlegst und umdrehst. Ja? So dass niemand, der am Tisch sitzt, sehen kann, welcher Buchstabe da liegt. Und dann spielst du das Spiel nochmal und machst dir einfach Markierungen oder schreibst dir auf, welches Zettelchen wie oft angesteuert worden ist von diesem Glas oder Brett. Und danach schreibst du dir auf, also dann drehst du die Buchstaben um und guckst mal, was das für Sätze und Worte gegeben hat. Die ergeben alle keinen Sinn.
Okay.
Jetzt habe ich dich desillusioniert, fürchte ich, ne?
Ja.
Aber so Geister und so gibt's nicht. Tut mir leid.
Naja, ich glaube trotzdem dran.
Kannst du gerne machen.
Ja.
Aber lass dich dann wenigstens nicht von Geistern beeinflussen in deinem Handeln.
Ja, okay. Warte mal, woher kennst du eigentlich Perry Rodan?
Ich bin alt. Da kennt man sowas. Naja, das ist, ich meine, das gibt's schon ewig. In meiner Wahrnehmung gab's das schon, als ich, keine Ahnung, angefangen habe, lesen zu lernen oder so.
Ja, das ist echt alt.
Das ist echt alt, das gibt's schon immer. Also mir kommt das so vor, als gäbe es das schon immer. Wahrscheinlich ist das auch so.
Es war da, als die Menschheit erschaffen wurde.
Ja, Perry Rodan war schon da, genau. Der hat die Menschheit erschaffen.
Ja, genau.
Aber ein interessantes, das ist wirklich ein interessantes Universum. Ich habe mal einen Autor von Perry Rodan kennengelernt. Das war auch vollkommen wahnsinnig, dem zuzuhören. Weil die Jungs, also die schreiben halt nicht einfach mal so schnell so ein Buch irgendwie dahin, sondern die haben auch die gesamte Geschichte im Kopf, die dahinter steckt. Das ist schon echt faszinierend.
Ja, weil viele hängen ja auch zusammen miteinander. Nämlich zum Beispiel, dass die denken schon voraus. Zum Beispiel, dass wenn jetzt, die denken nach dem Schmetterlingseffekt. Verstehst du? Der eine tötet einen Kleinen und ein Verwandter oder Bekannter oder so wird dann erzürnt und holt dann eine ganze Armee und dann geht's in den Krieg. Weißt du, so ungefähr denken die das.
Ja, Chaostheorie und so. Ja. Ich wünsche dir noch viel Spaß mit deinem Perry Rodan-Universum. Ich vermute mal, dass dich, also wenn du Pech hast oder Glück, je nachdem, wie man es auslegt, würde ich das dein Leben lang begleiten. Ich kenne einige Leute, die dann irgendwann nicht mehr davon lassen konnten und angefangen haben, die Dinger zu sammeln und dann.
Ja, ich sammle die ja auch. Ich fange jetzt schon damit an. Ich habe schon welche von 1979 noch. Ja, und die sind recht alt und auch schon ziemlich knitterig. Ich habe auch eine lustige Taschenbuchsammlung, aber die lese ich nicht mehr, weil die einfach zu viel kosten.
Ja, krass, ne? Wie teuer die geworden sind. Ich habe die immer auf dem Klo. Ich finde lustige Taschenbücher auch super.
Ja.
Nee, aber ja. Aber Christian, ich danke für deinen Anruf. Google mal den Carpenter-Effekt. Ist ein sehr spannendes Ding.
Ja.
Carpenter mit C. Carpenter. Ich wünsche dir eine gute Nacht.
Ich hoffe, ich kann nächste Woche noch anrufen.
Wieso solltest du das nicht können?
Ich habe wenig Guthaben und wenn ich das noch komplett verbrauche, kann ich gar nicht mehr anrufen.
Wir rufen zurück. Also musst einfach nur sagen, hier, ich bin der Christian, ruft mich doch mal zurück.
Ja, aber weißt, das ist nämlich, wenn ich nur 2 Cent oder so auf dem Handy habe,
dann haut's nicht hin.
Dann, dass ich nicht mal mehr mein Geld abrufen kann. Also die Mailbox anrufen geht nicht mal dann.
Das Leben ist hart. Ja. Musst du alte Perry Rodans verkaufen, dann hast du wieder Kohle. Nein! Christian, ich wünsche dir eine gute Nacht.
Ja, gute Nacht.
Tschüss. Ciao. 0800 80 5 mal die 5 lade ich euch ein, anzurufen und zu erzählen, was ihr erzählen wollt. Ich werde natürlich gerade darauf hingewiesen, zu Recht, dass unsere 0800er Nummer, da muss man ja gar kein Guthaben haben, um die anzurufen, weil die ist ja für lau. Ja? Also Christian, falls du das nur hörst, ich bin so doof. Unglaublich. Falls du das jetzt noch hörst, Christian, eine 0800-Nummer kann man anrufen, ohne dass man Guthaben haben muss. Mann, ist mir das jetzt wieder unangenehm. 0880, 5 mal die 5. Freie Themenwahl ist, Frauen werden bevorzugt behandelt und darum ist jetzt die Sarah dran.
Hallo.
Hallo.
Moin. Na, also ich hab eigentlich nicht so direkt ein Thema, ich habe nur mal eine Frage. Also ja, und zwar ist es so, ich bin jetzt seit fast 3 Monaten mit meinem Freund zusammen. Und ich bin mir nicht so sicher, ob ich wirklich die Richtige bin, weil, ja, ich weiß
er
nicht.
Er nennt dich Hildegard.
nee, aber schön, dass du darauf zu sprechen kommst.
Aber ja, ich weiß nicht, ob ich die Richtige für ihn bin. Ich heiße ja Sarah, aber er nennt mich Heike.
Ja. Nein. Da wollte ich noch drauf zu sprechen kommen. Das habe ich mir nämlich überlegt. Und zwar, ich habe einen Spitznamen und der ist halt Horst. So, und der nennt mich, ich kam halt mal so. Und
wir hatten also meinen Heimatsender, Radio Fritz vom RBB in Berlin und Brandenburg. Wir hatten vor vielen, vielen Jahren, ich weiß gar nicht, da habe ich noch nicht bei Fritz gearbeitet, leider. Vor vielen, vielen Jahren gab es mal hier so ein Radiospiel. Es gibt ja immer so Spiele, die Radiosender machen, so große. Und zwar immer, wenn die Marktforscher Telefonumfragen machen, woraus dann die Hörerzahlen ermittelt werden, die dann immer, ne, wo sie sich dann mit brüsten und so. Ja, und da macht man dann immer so Spiele, um Aufmerksamkeit zu erregen. So, und eins dieser Spiele dass mein Heimatsender Fritz mal veranstaltet, legendär, das hieß Heinz. Ja? Da,
ja.
Da konntest du, ich überlege gerade, ob ich es noch zusammenkriege, da konntest du eine CD bestellen, da waren irgendwie 20 Lieder drauf oder sowas.
Ja.
Dann mussten zwei Leute anrufen, die jeder diese CD hatten. Also konnten sich bewerben, die sind dann zurückgerufen worden oder sowas, damit sie auch garantiert getrennt voneinander sind. Dann mussten beide die CD einlegen, ein Lied raussuchen und gleichzeitig auf Play drücken. Und wenn das dasselbe Lied war, ja, dann hattest du gewonnen, dann warst du der Heinz. Ja, und es gab irgendwie eine echt teure Reise oder irgendwie sowas. So, und wenn das nicht beide mal dieselben Lieder waren, weißt du, wer du dann warst?
Nein.
Der Horst.
Ja gut,
darum freue ich mich gerade so.
Ja, aber ich muss dazu ja auch sagen, das ist ja eigentlich gar nicht so mein Thema. Es ist ja, also Horst nennen mich ja auch viele andere Leute und also das ist ja, aber es ist halt, ich komme ja jetzt mal zu meinem eigentlichen Thema.
Ja, entschuldige, ich weiß
nicht. Macht ja nichts, macht ja. Ich habe ja Zeit. Ich meine, ich rufe ja jetzt gerade beim Radio.
Ich habe auch Zeit.
Sehr schön.
Ja.
Nee, also es ist so, also es ist eigentlich ein bisschen, ja, es ist halt so ein komisches Thema und zwar. Gestern Abend, also ist mir schon öfter aufgefallen, aber gestern Abend saßen wir mit so ein paar Freunden bei uns drüben in der Küche. Also wir wohnen halt in derselben Nachbarschaft. Das passt ja auch sehr gut. Und dann fing er plötzlich an, also erstmal küssten die sich dann die ganze Zeit, die Jungs, so. Ich war das einzige Mädel. Und dann fing er an, so die ganze Zeit die Fingernägel und Fußnägel zu lackieren. Und das ist halt
dein,
so.
Dein Freund?
Mein Freund, ja, ja.
Der hat, also der hat, Moment, der hat in deinem Beisein mit einem anderen Typen geknutscht und hat sich dann die Fußnägel lackiert.
Nee, nicht sich. Sich hat er die Fingernägel rosa lackiert, okay. Den anderen hat er die Fußnägel lackiert. Naja, jedenfalls, ja, es ist halt, es ist einfach in letzter Zeit dieses, er nennt mich dauernd Horst, so. Der,
heißt er Heike?
Der küsst er die. Nee, heißt er nicht.
Okay.
Er heißt Martin.
Okay.
ja, und, also es ist halt irgendwie, ja, ich weiß halt nicht, ob ich so die Richtige bin oder, also ich frage mich halt einfach, ob er schwul ist, so, ich sag's jetzt einfach mal ganz direkt.
Naja.
Und ich weiß halt einfach nicht, also ich habe ihn das ja schon mal gefragt, so, und dann irgendwie dann halt so über, keine Ahnung, unseren Nachbarn, wie findest du den denn und so und ja, keine Ahnung. Er meinte also, er streitet das dann natürlich immer total ab und es ist...
Ja, aber,
ja, also, komisches Thema, ne?
Ja, nee, also das passiert halt mal, dass man auch, wenn man eine Hete ist, knutscht man halt auch manchmal mit Typen. Das ist jetzt nicht ungewöhnlich.
Ja, gut, das ist das. Ja, das kann schon sein.
Aber die
ja.
Fingernägel habe ich mir noch nie lackiert.
Ja, die Fußnägel muss ich ihm auch ständig lackieren. Also. Ja. Kommst du?
Ich überlege gerade, also die Frage, die sich mir da aufdrängt, ist, spürst du da einen Leidensdruck? Also. Ist er dir nicht Mann genug oder Hete genug? Oder?
Ja, doch, also er ist ja schon, doch, ich finde ihn ja schon sehr männlich, aber das hat damit ja eigentlich nichts zu tun. So. Und ich weiß halt nicht, also, ja, also, ich, keine Ahnung. So, also jedes Mal, wenn ich ihn frage, dann blockt er total ab und also, es kommt wirklich öfter vor. Also es ist schon öfter unser Thema. So, und
ihr seid so ganz normal zusammen, also ein ganz normales Paar?
Ganz normal, monogam. So,
Sex und alles tralala.
Ja, doch, das haben wir dann auch ab und zu mal. Also wie gesagt, wir sind ja auch erst 3 Monate zusammen.
Ja.
Ne? Und dann so, also da könnte es ruhig auch öfter sein. Es ist echt so ein bisschen, ich weiß ja nicht. Ja.
Also was mir am meisten dabei auf den Keks gehen würde, also prinzipiell fände ich, also ne, also ich nehme jetzt, nehmen wir mal an, meine Freundin würde ständig mit irgendwie Freundinnen knutschen, während ich dabei bin. Ja. Das, also aus so Porno-Aspekten fände ich das wahrscheinlich irgendwie geil. Ja?
Ja.
Aber das funktioniert halt genau einmal, dass man denkt so, danach fragt man sich dann ja schon, okay, was stimmt denn hier eigentlich gerade nicht? Also mit anderen Worten, mir würde das maximal auf den Sack gehen. Und ich würde sagen, entweder du hörst damit auf,
ja.
Oder ich höre mit dir auf. Aber das wäre halt was, da hätte ich keinen Bock drauf.
Ja.
Aber es ist halt die Frage, wie du damit klarkommst. Also es kann ja auch durchaus sein, es gibt ja genug Leute, die sich nicht an eine Person binden wollen und die damit gut leben können.
Mhm.
Aber du würdest wahrscheinlich nicht anrufen, wenn du da nicht ein Problem mit hättest, ne?
Ja, also es ist, ich weiß auch nicht. Also es ist schon so. Es wäre ja auch nicht schlimm, wenn er denn schwul wäre, ne? So, dann könnte er das ja irgendwie einfach so mal sagen, sozusagen. Und gut, dann wäre ich wahrscheinlich traurig, weil ich ja schon verliebt bin und so, natürlich. Aber gut, dann ist es halt so. Dann bin ich halt nicht die Richtige oder so. Aber ja. Und es ist halt ja auch so, ich habe ihn ja auch schon öfter angesprochen und weiß ich nicht.
Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Also das muss doch irgendwie, ja... Also war das von Anfang an irgendwie komisch oder war das so völlig normal und er hat dich ständig auf dem Küchentisch und ihr habt auf dem Boden und weißt du ja, und auf einmal fing das an mit dem Nachbarn.
Genau, auf einmal fing das an. Also der hat, das ist das Lustige, der hat bei meinen Nachbarn, beide sind die männlich, auf dem Sofa gewohnt erstmal so und ja, der mit dem einen, also den küsst er denn ja auch ständig und ach, ich weiß auch nicht, also es ist echt... Ja, und ich will ja auch nicht homophob sein, so, weißt du, das ist ja...
Naja, man ist ja nicht homophob, nur weil man eine Hete ist, das ist...
Ja, das stimmt natürlich. Ich bin da so in so einem Zwiespalt, ne, also ich frage ihn das ständig und dann denke ich so, ja gut, okay, wenn er jetzt schwul wäre, wäre er ja nicht glücklich mit mir, so, also dann wäre es ja einfach nicht das Richtige und wir sind ja eigentlich alt genug jetzt, dass wir das doch mal outen können und ja, ich weiß
nicht. Naja, vor allen Dingen, also wenn er... Ich denke mal, wenn jemand regelmäßig mit anderen knutscht, dann fehlt ihm was. Also dann gibt's irgendwas, was er bei dir nicht findet. Und dann soll er es halt gefälligst auch woanders suchen gehen. Also, aber ich bin da auch sehr, ich weiß nicht, ob ich der perfekte Ratgeber bin, weil ich bin sehr gnadenlos mit sowas.
Ja. Also
es gibt dann auch nochmal einen Unterschied, wenn meine Freundin jetzt im Suff irgendwie, ne, im Suff mit einer Freundin, die sie seit 10 Jahren kennt, mit der sie, weiß ich nicht, studiert hat oder zur Schule gegangen ist oder sonst was, wenn die im Suff anfangen, irgendwie rumzuknutschen, meinetwegen auch mit einem Typen, den sie seit 10 oder sowas Jahren kennt, da würde ich auch noch sagen, ja, komm, ne? Halt besoffen, hat halt gerade Bock auf Knutschen gehabt, hat man ja manchmal.
Ja, wenn es denn im Suff wäre, ne, er ist ja auch einfach immer stocknüchtern, so, also... Ne, dann würde ich es ja auch verstehen und mir denken, ja gut, okay, aber so er trinkt sowieso kaum Alkohol und also das kann man echt nicht auf das Saufen schieben oder so.
Aber wie begründet er denn, dass er das macht?
Ja, das ist halt einfach Spaß, so, ne? So, ja, und dann, keine Ahnung, so.
Hast du ihm gesagt, dass dich das stört?
Ja, das ist so, ich weiß nicht, irgendwie
nee, hast also
so
nicht
direkt gesagt, habe ich ihm das nicht.
Ah, ja. Nee. Das musste, ne? Wenn es dich stört, das musste. Also Jungs muss man immer alles unmissverständlich klar machen. So,
ja.
Ne? Also nicht denken, ja, der versteht das schon irgendwie, so wie Mädchen das untereinander verstehen, ne? Also Mädchen müssen nicht miteinander reden und verstehen sich. Jungs muss man immer alles sagen.
Ja.
Also das kann ich nur immer wieder betonen. Also du musst dem wirklich explizit sagen, ich habe damit ein Problem, hör damit auf. Ansonsten passiert das nicht.
Ja, wobei ich mich ja frage, ob ich wirklich ein Problem damit habe oder ob ich, also ich möchte halt einfach nur, ich würde von ihm gerne mal wissen, also wenn er jetzt nicht schwul wäre, dann wäre es schon schön, wenn er aufhören würde, damit die zu knutschen und so, ne? Aber, ja, also, keine Ahnung. Also, ich dachte
und
mir, dass
er schwul wäre. Wenn er schwul wäre, wäre es okay, wenn er die knutscht, solange mit dir zusammen ist?
Naja, wenn er jetzt wirklich schwul wäre, dann würde ich natürlich nicht mehr mit ihm zusammen sein, weil dann bin ich halt natürlich nicht die Richtige. Und also das wäre ja auch ein bisschen komisch, ne? Wenn jetzt ein Mädchen, es ist einfach die falsche Verbindung dann einfach.
Auch weiß ich nicht, man sagt ja den Spitzensportlern, also den Fußballern sagt man das ja alles nach, ne? Dass sie auch mit Mädchen zusammen sind, damit niemand merkt, dass sie schwul sind.
Ja gut, aber die müssen das ja auch in der Öffentlichkeit sein, ne? Der steht ja jetzt nicht im Rampenlicht und muss ja irgendwie jemandem was beweisen oder sowas. Also
selbst wenn er nicht schwul ist, dann ist er halt bisexuell. Gibt's ja auch genug Leute.
Ja, das gibt's ja auch, natürlich, klar. Aber das könnt ihr dann ja auch sagen. Also ist ja echt, ne, dann wäre das halt so.
Ja. Dann wäre das halt so, aber also hättest du dann in dem Fall kein Problem damit, dass er mit anderen knutscht, im Regelmaß und unbetrunken?
Naja, also doch schon, weil das ist ja auch schon, also ich meine, man kann ja nicht sagen, nur weil er dann mit einer Frau was hätte, dass es Vertrauensbruch ist. Ich finde, das ist halt auch so. Es gibt ja so Paare, die da irgendwas abmachen, so mit demselben Geschlecht ist okay, aber also ich würde das schon, ich muss ihm das, glaube ich, wirklich sagen, ganz klar, so ja, irgendwie heftig finde ich das nicht.
Ja.
Ja.
Sag ihm das doch einfach, also eigentlich ist es doch egal, ob er schwul ist oder ob er bi ist oder eine Hete, eigentlich ist es doch Schnurz, im Grunde stört dich doch nur, dass er da rumknutscht. Ich meine, angenommen, also wenn er eine Hete wäre und das mit Frauen machen würde, würde ich das auch stören, oder nicht?
Ja, ja, na klar. Ach, ich werde einfach mal mit ihm das sprechen und so und ihm das vielleicht nochmal ganz klar sagen und ja.
Ja. besseren ja. Rat könnte ich dir da auch nicht geben. Also, weil wenn es dich stört, sag ihm, dass es dich stört. Und ja, mach es ihm unmissverständlich klar.
Dass, dass du das halt sagst, irgendwie, dass ich ihm halt ganz klar, ja, da, da hast du schon recht. Also, ich also sehe ihn so, ja nachher noch, dann kann ich ja mal gucken.
Also, aber wirklich unmissverständlich, im Zweifelsfall nachfragen. Hast du das verstanden? Hast du verstanden, was das Problem ist? Das ist, ja. Kollegin von mir hat mal gesagt, und das fand ich sehr, sehr schlau, die meinte, Männer meinen alles, was sie sagen, genauso, wie sie es sagen. Und darum muss man ihnen auch immer alles genauso sagen, wie man es meint. Mhm. Und ab und zu müssen die mal toll gefunden werden. Das fand ich irgendwie...
Ja, das wie so, wie irgendwie so kleine Hunde eigentlich.
Ja, genau.
Ja, ja.
Ja, aber schon so, auch ein genau.
Ja, naja. Genau, ja, ich versuch also, das mal. Ja. Also vielleicht kann ich ja nochmal mit seinem besten Freund auch darüber schnacken, irgendwie so, was der denn eigentlich darüber denkt. So, weil,
kriegt er das mit?
Ja, ja, ja. Hm. Also der ist so total, oh Gott, fass mich bloß nicht an und weiß ich nicht. Also der würde ihn noch nie küssen. So, hm. Also der ist da so. Der ist schon so dann so ein bisschen homophob auch. Mhm. Ja. Also seine beiden alten Mitbewohner. Also deswegen denke ich halt auch, da wird nie was gewesen sein, weil die sind beide so, oh Gott, ich küsse dich nicht so. Mhm. Also,
ja. Ja, und immer dran denken, immer schön Ich-Botschaften senden, ne? Nie sagen, du
ja,
bist doof,
klar.
Sondern ich bin
doof. Ich
wäre
der Tierin, ich kann das.
Okay.
Vielleicht ein bisschen. Okay. Es ist einfacher im Beruf als irgendwie zu Hause, aber ja.
Ja, aber wahrscheinlich musst du einfach die Werkzeuge aus deinem Beruf zu Hause anwenden und das funktioniert genauso.
Ja,
gut.
Weißt du, wie schwierig das ist? Im Beruf geht das total gut, aber zu Hause ist das, da geht man sich ja nochmal in die Gurgel. Ja, naja.
Ja.
Ja.
Ja, dann...
Dann bedanke ich mich.
Ja, ich bedanke mich auch. Nacht, Saga. Und kannst ja in 4 Wochen, wenn wir wieder freie Themenwahl machen, Dienstag nochmal anrufen und erzählen, wie es war.
Ja, kann ich machen.
Ja, cool.
Danke.
Okay. Ich danke dir. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
0800 80 5 mal die 5 ist unsere Nummer. Und freie Themenwahl ist, das heißt, ihr seid eingeladen anzurufen, zu sagen, worüber ihr reden wollt. Und der Günther ist jetzt dran. Hallo, Günther.
Hallo. Ja, gleich mal eine Frage. Kannst du mich gut verstehen, ja?
Ja, ja.
Ja, weil ich habe ein Samsung-Handy.
Der Running Gag meiner Sendungen. Meistens, wenn jemand mit einem Handy anruft und schlecht zu verstehen ist, ist es ein Samsung-Gerät. Ja, nee, geht aber. Ja. Was hast du für ein Thema mitgebracht, Günther?
Ja, ich wollte nochmal auf euren Hausökonomen zurückkommen.
Ja. Hm? Stefan, der Hausökonom.
Er legt sich da immer gern was zurecht, ne? Hat unter anderem das nur ganz nebenbei sich auf den Herrn Sinn berufen, ne?
Nee, das war nicht Steffen. Das war der Anrufer danach.
Hm? Naja gut, ich war zwischendurch mal raus.
Okay.
Ne, den Herrn Sinn, den kann ich eh nicht. Der hat schon so oft daneben gelegen mit seinen Prognosen.
Aller Unsinn kommt vom Sinn, hat man mir mal gesagt.
Au, au, au.
Nee, das war aber nicht, also muss, da muss ich sagen, also das war nicht mein Hausökonom, der sich auf Hans Werner
Sinn berufen hat. Naja, ich musste zwischendurch noch wieder nach Hause fahren.
Naja.
Weil, ja, aber sein Einbeiniger hat mich schon gefragt, wie ich auf euch komme, ne?
So, du wolltest dich beziehen auf, warte mal, wie hieß er denn? Peter hieß er, genau.
Ja, gut. Mal so zur Klarstellung, ne? Die Bundesbank verleiht ja nun keine Kredite in dem Sinne, sondern das macht die EZB, also die Europäische Zentralbank.
Mhm.
Und die verleiht das dann an die jeweiligen Zentralbanken der Länder.
Mhm.
Also es kann keiner zur Bundesbank gehen und Kredit beantragen. Das können nur Banken.
Mhm. Ich krieg's ehrlich gesagt nicht mehr zusammen, was jetzt der Fehler war. Vielleicht holst du mal ein bisschen aus und erklär's nochmal.
Ja,
also gehen wir davon aus, dass noch nicht...
Die Griechen hätten sich ja nur Geld geliehen und wollen das nicht zurückzahlen, hat er ja unter anderem.
Genau, oder, die Griechen würden sich bei der Bundesbank sozusagen, also die griechische Zentralbank würde sich bei der Bundesbank Geld leihen, würde das aber nicht zurückzahlen, sondern würde das Geld nehmen, um davon unsere Produkte zu kaufen. Aber das Geld nicht zurückzahlen.
Ja. Okay. Ja, da sind ein paar Denkfehler drin irgendwie. Wie gesagt, die Zentralbank verleiht das, die kommen dann allerdings dann wieder aus, ist ja ein Gemeinschaftsunternehmen aller Zentralbanken der einzelnen Mitgliedsländer. Ne? Und dann wird da ausgehandelt, wer wie viel übernimmt. Fangen wir mal von vorne an. Die Zentralbank gibt einen sogenannten Tender raus für 3 Monate oder so. Ne?
Mhm.
10 Milliarden, sage ich mal. Und dann wird das aufgeteilt, welches Land wie viel von diesem Anteil übernimmt. Aber auszahlen tut das die EZB. Nur die bestimmt ja, wie viel Geld im Umlauf ist. Mhm. Und jetzt bekommt eine griechische Bank einen Kredit von der Europäischen Zentralbank. Das hat sie dann erstmal auf ihrem Konto liegen. Und das wird dann als Kredit an normale Bürger oder auch Firmen vergeben. Ne? Mhm. Die kaufen sich dann davon Auto, Haus oder die Firma eine neue Maschine.
Ja.
Damit ist eigentlich schon mal für diesen Kredit ein Gegenwert vorhanden, den man im Zweifelsfall ja wieder einkassieren kann, wenn derjenige seine Raten nicht bezahlen kann.
Genau, wenn damit investiert wurde und nicht konsumiert wurde, ne?
Ja, genau. Schwierig wird das Ganze natürlich, wenn jetzt irgendeine Geschäftsbank zum Beispiel in Griechenland zu viele Leute hat, die nicht zurückzahlen können. Dann kriegt die ein Problem.
Ja.
Ne? Weil sie muss ja irgendwann das Geld auch wieder an die Europäische Zentralbank zurückgeben.
Mhm.
Dann kann die natürlich in sogenannte Schieflage geraten. Ne? Und dann wird es schwierig, das ist schon mal klar. Und es ist ja kein Euro-Problem, sondern ein Bankenproblem. Weil viele Banken Kredite vergeben haben an Leute, von denen eigentlich schon mal klar war, die können das nie zurückzahlen. Mhm. Zum Beispiel das heißt, mit den ganzen Immobilien, ne?
Das heißt, der Denkfehler, um jetzt nicht noch mehr Ökonomie, entschuldige, wenn ich dir da so in die Parade fahre, wir haben so viel über Ökonomie geredet heute schon, dass ich eigentlich keine Lust mehr auf Ökonomie habe. Das heißt, der Denkfehler, den Peter gemacht hat, war anzunehmen, dass der Grieche sich beim Deutschen unmittelbar Geld leihen könnte.
Ja.
Aber ist denn dann, läuft das denn dann nicht über einen Umweg? Also wenn die bundesrepublikanische Volkswirtschaft oder die Bundesbank viel Geld hat, was sie dann an die EZB übergibt, damit die EZB das an Griechenland verleihen kann, ist das dann nicht derselbe Effekt, nur halt über Bande?
Nein. Vom Prinzip her schon. Bloß dieses Risiko ist ja aufgeteilt. Nicht nur deutsche Banken oder die Deutsche Bundesbank steht dann in der Kreide, ne? Sondern andere europäische Staatsbanken auch. Also das wird schon mal verteilt, das Risiko. Es ist ja nun nicht so, dass eine griechische Bank über den Umweg der EZB direkt bei der Bundesbank Geld kriegt.
Ja.
Die Bundesbank haftet nur paritätisch irgendwie.
Mhm. Okay.
Ne? Und dann ist, das, wie gesagt, die Schwierigkeit, wenn Banken zu leichtsinnig mit der Kreditvergabe waren.
Ja gut, dann hast du 2008, ne?
Jo, genau darauf wollte ich hinaus.
Ja, kommen wir da nochmal hin? Also weil wir hatten ja, das ist ja immer, wenn es um Ökonomie geht, sind wir irgendwann an dem Punkt, wo wir sagen, eigentlich ist viel zu viel Geld unterwegs, das nicht investiert wird.
Das sowieso.
Was ist die nächste Blase, was denkst du?
Schwierig. Also im Moment tut sich da ja wohl was mit diesem ganzen Rohstoffhandel, ne?
Ja, stimmt, Rohstoffhandel ist, ja.
Da sind ja Summen unterwegs, die ein, weißt du, glaube ich, hundertfaches oder so der tatsächlichen Warenmenge beträgt. Ne? Da wird bloß Geld hin und her geschoben, wo überhaupt nichts hintersteht, vom Prinzip her.
Du sagst Rohstoffhandel, ich bin gespannt. Also das finde ich wirklich nochmal interessant. Also so Vorhersagen, wir müssen mal Vorhersagen sammeln in der Sendung, das ist auch mal schön.
Ja, schon, weil wir sind, du kennst den Spruch von Mark Twain, ne?
Weiß ich nicht.
Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
Ich wusste, da ist ein Haken dran. Günther, ich danke dir.
Alles klar.
Gute Nacht, tschüss.
Ja, tschüss.
Bring wir das Ding.
Fritz vom RBB.
Enjoy.
MDR Sputnik.
103.7 unser Ding. Und
UFM.
Präsentieren. Late Line. 0880, 5x5. Heute mit Holger Klein.
Und weil zweiter Dienstag im Monat ist, ist heute freie Themen, weil das heißt, wer anruft, darf jeweils bestimmen, worüber wir reden wollen. 0880, 5x5 hat der halbautomatische Anrufbeantworter zwar gerade schon gesagt, aber Redundanz schadet ja nicht, insbesondere dann nicht, wenn man sowas Flüchtiges produziert wie UKW-Hörfunk. 0880, 5x5 angerufen hat, der Johannes aus Marburg. Hallo Johannes.
Hi.
Bitte, was? Ja, man hat dich gerade sehr schwer verstanden. Du hast so einen Samsung-Handy?
Ja, ich bin gerade im Telefon gegangen. Achso. Nein.
Okay. Johannes, was hast du für ein Thema mitgebracht?
Ja, erstmal wollte ich eine Empfehlung rausgeben für die Hörer, darf ich das?
Also wenn es jetzt nicht sowas ist wie...
ist nichts Böses, es ist okay. Keine Verschwörungstheorie.
Nehmt alle Drogen oder irgendwie sowas. Das darfst du natürlich nicht sagen.
Ja, nee, nicht bemachen, würde ich recht lieben. Also zum Podcast, der heißt Brind.
Ja, kenne ich.
Ja, ist echt gut. Macht so ein Herr Klein,
danke.
Holger Klein.
Ja, danke.
Ihr den kennt. Danke. Finde ich richtig gut, habe ich erst spät entdeckt, weil der Typ macht auch so eine Radiosendung, die höre ich immer. Hm. Der hat leider nie Werbung für sich selbst gemacht.
Deswegen nee, mache ich auch nicht.
Ganz spät entdeckt, deswegen wollte ich das jetzt mal machen.
Ja, Dankeschön. Ich mache aus gutem Grund keine Werbung für mich selbst.
Ich weiß, ich wollte aber.
Ja. Nee, du darfst das ja auch. Aber wie hieß nochmal diese Sendung? Wie hieß dieser Podcast nochmal?
Brind. Wer redet ist nicht tot. Das ist ein sehr guter Podcast. Sehr gut.
Alle anderen. Was ist das eigentliche Thema, das du mitgebracht hast?
Ganz kurz noch ein Problem. Ich warte auf einen neuen mit Christopher Lauer.
Ist gut jetzt, habe ich gesagt.
Ja, ist gut. Okay, Golf.
Golf?
Weil... du spielst ja Golf, habe ich
ja
gehört.
Ich spiele nicht Podcast. Golf. Also ich spiele nicht Golf. Das kann man so nicht sagen. Ich kann Golf spielen. Also nicht, dass ich, also nee, das ist der kürzeste Golfwitz.
Das setzt dein Können voraus, ne?
Genau, ja, eben,
Golf
ich kann,
ist eine sehr schwere Sache mit dem Können.
Ich kann es, ist der kürzeste Golfwitz. Nein, ich habe irgendwann mal Golf spielen gelernt, um genau zu sein, vor 2 Jahren und scheitere seitdem daran, irgendwie das mal in ein solches Regelmaß zu überführen, dass ich da auch besser drin werde.
Die Regelmäßigkeit ist auch da tatsächlich das größte Problem eigentlich.
Ja, spielst du Golf?
Ja.
Wie lang?
Ich habe mal mit 6 eine Saison gespielt, dann nochmal mit 12 und wir sind halt öfter umgezogen und dann hat sich das so ein bisschen verlaufen und ich habe dann wieder so mit 15, 16 angefangen.
Das heißt, du spielst jetzt schon so seit 3-4 Jahren wieder?
Jo.
Was hast du für ein Handicap?
Ich habe jetzt 33, 34.
Jo. Immerhin. Hab ich nicht.
Ja, wenn du dabei bleibst, dann schaffst du es. Ich meine, du hast ja noch circa Zeit, bis du 90 wirst.
Ja.
Ich meine, meine Oma hat mit 70 angefangen, von daher...
Ach echt?
Ja.
Wow.
Ja, und ich wollte mal so ein bisschen über den Ruf reden, weil der Ruf ist ja allgemein eher immer ziemlich schlecht, gerade bei jungen Menschen, die es noch nie ausprobiert haben.
Na, insgesamt ist der Ruf von Golf einigermaßen schlecht, weil es so als elitäre Sportart verrufen ist, weil es vergleichsweise teuer ist und die... Clubs natürlich auch eine etwas rigide Mitgliedspolitik fahren.
Das ist so ein bisschen das deutsche Problem.
Einfach übers Geld halt, ne? Also, das ist im Ausland anders?
Ja, in Amerika gerade. Das ist ja Volkssport, mehr oder weniger.
Großbritannien, glaube ich, auch, ne?
Ja, und die Österreicher, die machen es ja jetzt auch schon relativ gut. Da gibt es ja auch viele junge Leute, die es machen. Und in Deutschland wird es nicht akzeptiert, sozusagen.
Wie kommt das? Hast du eine Ahnung?
Ich weiß nicht, wann sich die Clubs anguckt. Ja, also bei uns im Club zum Beispiel, da wird man auch auf jeden Fall schief angeguckt, wenn man mit Jeans kommt. Aber muss man nicht den Platz für betreten, muss man nur den Parkplatz betreten. Mhm. Und Poloshirt ist natürlich in der Regel auch Pflicht. Mhm. Und ich weiß nicht, dann die Sache, dass da halt natürlich schon hauptsächlich Ärzte und studierte Leute nur in den Clubs sind und viele davon sich halt noch was darauf einbilden. Auf diese Zugehörigkeit zu einem Golfclub. Und das ist
ja, bei manchen Clubs kann ich das ja sogar nachvollziehen. Also wenn du irgendwie so Frankfurter Golfclub oder sowas, da kostet die Mitgliedschaft mehr, als ich im Jahr verdiene oder so ähnlich. Also da kann ich dann schon nachvollziehen, dass jemand irgendwie einen auf dicke Hose macht, wenn er da mitspielt.
Ja, aber das ist oft auch verrückt. Und ich weiß jetzt, ich will jetzt keine genauen Zahlen nennen, weil dann sage ich nachher was Falsches. Aber das ist ja dann auch schon ein hoher 4-stelliger Betrag, den die haben wollen, für erwachsene normale Mitglieder.
Ja.
Und das ist schon eigentlich verrückt. Und in anderen Ländern geht das ja auch billiger. Und ich weiß nicht, das fehlt irgendwie bei uns ein bisschen die Akzeptanz, weil wenn das mehr Leute machen würden, dann wären die Preise auch weiter unten.
Ja, aber dazu muss erstmal jemand anfangen, seinen Club zu öffnen.
Ja, das gab's ja. Es gibt ja diese Fernmitgliedschaften für 200 oder 300 Euro von irgendwelchen Clubs, die so schon keine Mitglieder haben und die dann ihre Dinger verscherbeln, wo du dann möglichst weit davon weg wohnen musst, damit du ja nicht hinfährst und das spielen willst und
deren,
sonst.
Deren Platz verhunzt. Genau.
Genau. Und dann gibt's ja diese Flesensee, kennst du das?
Ich bin nur vom Hören sagen, also ich war noch nie da.
Ja, wir waren da schon mal und das ist auch eine riesige Golfanlage, die die haben. Die haben Reitplätze, da gibt's einen, ich glaube, einen Robinson-Club, so ein Feriendorf und alles mögliche zusammen. Und da kann man ja auch eine Mitgliedschaft machen. Und das ist ja immer so, so diese Klassengesellschaft beim Golf, weil wenn da jemand seine Mitgliedschaft hat, dann wird er ganz schief angeguckt, weil dann ist das ja ein Kaffeegolfer.
Ein Kaffeegolfer?
Ja, keine Ahnung, ja, weil das irgendwie, ich weiß auch nicht, es hat irgendwas mit Chibo, denen gehört da irgendwas, oder die haben da irgendwas mit zu tun, das weiß ich aber nicht genau. Und auf jeden Fall werden die dann als Kaffeegolfer verschrien und das gehört.
Also man muss mal für alle, die da überhaupt keinen Einblick haben, man muss das mal erklären. Also genau. man spielt Golf. Golf spielen, die meisten Plätze verlangen, dass man Platzreife nachweist. Das heißt, irgendwann mal eine Prüfung gemacht hat, so ein grundlegendes Regelwerk verstanden hat und auch verstanden hat, wie man den Schläger hält und führt, so dass man dann nicht irgendwie so einen Acker hinterlässt, wenn man da einmal eine Runde gegangen ist oder so.
Dass die anderen möglichst wenig belästigt.
Genau, das ist
eigentlich an.
Die anderen möglichst wenig belästigt.
Wenn der 80-jährige Opa von hinten schreit, dass man dann möglichst schnell laufen kann.
Genau. Und was man dann macht, ist, also man macht halt diesen Platzreifekurs, das ist noch relativ günstig, das kann man sich zum Geburtstag schenken, das kostet irgendwie sowas zwischen, je nachdem, wo man hingeht, ich so zwischen 120 und 200 Euro oder so.
Ja,
und wenn man danach aber Golf spielen gehen will, muss man bei den, das ist eigentlich irgendwie ein, das ist irgendwie so ein ganz komisches System, was ich auch ein bisschen elend finde. Du musst von einem Platz, also du kannst zu jedem beliebigen Golfplatz gehen, kannst sagen, guten Tag, ich würde hier gerne eine Runde spielen, weist halt nach, dass du überhaupt auf den Golfplatz darfst, zahlst dann dein sogenanntes Green Fee, also zahlst Geld dafür, dass du da einmal eine Runde gehen darfst, musst aber gleichzeitig auch Mitglied im Deutschen Golfverband sein.
Genau, ja? Das ist das Problem.
Du musst halt eine Mitgliedschaft im Deutschen Golfverband nachweisen, du kannst aber im DGV nur Mitglied werden, indem du in einem Club Mitglied wirst, aber nicht direkt beim DGV.
Und so, in Österreich funktioniert das, gell? Ich meine, das hat mir der Clubfitter damals gesagt.
Ich weiß es nicht mehr.
Dass das in Österreich funktioniert.
Also, und das Problem, was du also hast in Deutschland, wenn du Golf spielen willst, ist, du bist gezwungen, in irgendeinem Club Mitglied zu sein. So. Da gibt's dann irgendwie noch sowas, da gibt's also ich bin zum Beispiel Mitglied im VCG, im Verband Club Freier Golfer. Das heißt, das ist halt irgendwie so ein Meta-Club, der überhaupt kein echter Club ist, also die haben keinen eigenen Platz und so, da geht's halt nur darum, dass du darüber dann Mitglied im DGV bist und da dein Handicap geführt wird. Aber das ist halt echt so ein Problem und das macht es irgendwie unnötig kompliziert einerseits und unnötig teuer andererseits, weil es wäre überhaupt kein Problem, mir einmal so ein Kärtchen auszustellen, wo drauf steht, der Holger hat die Platzreife. So. Und damit würdest du das dann auch
machen? Ja, nichts anderes als deine Daten haben, wo drin steht, was du für ein Handicap hast und vielleicht noch deine Urkunde hinterlegen.
Ja, aber vielleicht interessiert mich das ja gar nicht. Weißt du, mal ernsthaft, mein Handicap ist mir ziemlich wurst. Ich will da einfach nur irgendwie ein bisschen mit Kumpels spazieren gehen und ein paar Bälle schlagen. Das ist, was ich da machen möchte. Genau. Und dafür brauche ich ja kein Handicap.
Ja.
Das ist halt so das Absurde. Und wenn die hingehen würden, sagen würden, okay, hier Platzreife, hier hast du deine Karte, Plastikkärtchen, steht dein Handicap drauf oder steht drauf, dass du deine Platzreife hast. Wenn du tatsächlich dann irgendwie Handicap machen willst und Turniere spielen willst und so, dann kann man ja immer noch in irgendeinen Club eintreten. Aber um das überhaupt mal in die Breite zu kriegen der Menschen, müsste man das irgendwie diese Hürde der Clubmitgliedschaft einfach mal ausschalten.
Ja, und was man sich auch vorstellen muss, die wollen ja für so eine Runde, beziehungsweise meistens sogar schon für 9 Loch, was dann ungefähr so 2 bis 5 Stunden Spielen sind, wollen die ja 40, 50 Euro von dir haben. Und du musst ja schon irgendwo Mitglied sein. Das heißt, wenn du nirgends Mitglied bist, dann lassen die dich nicht mal rein, wenn du 50 Euro bezahlst.
Ja.
Was ja dann schon, dann vergraulen die sich ja eigentlich selbst, die Leute. Aber die sehen das ja nicht so. Die sehen das ja nicht so, als wollen sie akzeptiert werden, sondern die machen das ja meiner Meinung nach auch ein bisschen deshalb, um sich abzuheben. Und so wird man halt nicht zum Volkssport. Finde ich ein bisschen traurig.
Ja, irgendwie ja. Und so musst du dich dann halt auch immer wieder mit Leuten auseinandersetzen, die dir vorwerfen, dass du da so einen Elite-Scheiß machst.
Mhm.
Das halt auch irgendwie ein bisschen doof ist. Wobei, also was es natürlich auch teuer macht, ist, du kannst dich halt an Ausrüstung tot kaufen, ne?
Ja, das ist so ein bisschen ein Problem, weil die Leute denken immer, wenn sie sich möglichst viel teure Ausrüstung kaufen, dann klappt das möglichst sehr gut.
Mhm.
Und ich habe mir zum Beispiel in Amerika ein Golfset gekauft. Mhm. Das war dann relativ günstig. Ich glaube, ich habe, weiß ich, 300-400 Euro gespart.
Mhm. Gespart, das heißt, es soll aber dann trotzdem...
Ja, auf jeden Fall, klar. Ja. Ja, ich weiß nicht, was das denn kostet. Also die Eisen, glaube ich, mit Back 500 Euro.
Mhm.
Statt normal die Eisen schon 600-700 Euro.
Okay.
Und ja, dann noch ein Holz und so dabei. Und das ging eigentlich. Aber wenn du es halt hier siehst, wenn die da 1.000 Euro nur für so ein paar Eisen wollen, das ist halt auch schon heftig, ne?
Ja, klar. Aber man muss es nicht, ne? Also man kann halt auch echt glücklich werden. Also es ist klar, was ich irgendwie, du brauchst nicht die ganze Schlägerbatterie. Man kann echt irgendwie, weiß ich, wenn ich an einem schönen Sommertag mit dem Motorrad auf dem Golfplatz fahre, ja.
Jetzt, da kommen wir jetzt dazu.
Um da irgendwie so ein bisschen so ein paar Bälle zu spielen, da habe ich halt 3 Schläger dabei. Und das reicht halt auch, ne?
Eigentlich ganz viele Themen wären mir eingefallen, womit ich mit dir reden will. Und ich rufe wahrscheinlich auch noch öfter an. Also
Ich bin froh um jeden Anrufer.
Ja klar. Und ich habe dir bei Twitter geschrieben und ich möchte irgendwann, egal wie oft ich anrufen muss, ein Foto davon, wie du die Golfschläger an deiner Enduro hast.
Das ist total banal.
Ja, du hast ja geschrieben, wie du es machst, aber ich möchte ein Foto. Ich habe keine Enduro, wo ich es dran machen kann.
Also okay. Ja, irgendwo habe ich mal ein Foto davon gehabt sogar und glaube ich sogar mal vertwittert. Muss man mal gucken. Ja. Nee, aber dann, weißt du, ich habe dann eben auch nicht irgendwie einen ganzen Golfbag dabei oder sonst was, weil mir das auch echt viel zu anstrengend ist. Und ich knupper dann wirklich 2-3 Schläger an die Enduro und dann fahre ich da raus und dann spiele ich. So.
Darum geht's ja auch. Geht ja auch ums Spielen und nicht um den ganzen Stress, den man sonntags morgens hat. Wenn dann Leute hinter einem sind, die es möglichst eilig haben, obwohl sie eigentlich in Rente sind, die einen Tag spielen können, ja.
Und was ich halt wirklich total angenehm finde, ist, und das ist vermutlich dann auch wieder so ein Effekt dieses etwas abgeschotteten, elitären, alle sind irgendwie super nett zueinander.
Also man duzt sich ja auch generell.
Ja, ja, da sitzen Leute, zwitschern sich ein Bier irgendwie, nachdem sie die Runde gegangen sind und behandeln dich, als wären es gute Bekannte von dir. Das finde ich irgendwie ganz nett.
Das sind halt keine Assis. Also das sind natürlich die arroganten Leute, die sich was auf ihren eigenen Status einbilden, den sie sowieso haben, weil sie jetzt halt einen Doktortitel haben oder Professor sind oder was auch immer.
Weil sie tagsüber Golf spielen gehen Chirurg, können.
Wie auch immer. Irgendwas sind und aber die meisten Leute sind halt echt nett. Und das mit dem Duzen ist immer eine schöne Sache, weil das ist so ein bisschen auflockert und alle sind schön angezogen. Mhm. Ja, ich weiß nicht, es hat schon was. Und ich sitze da mit, weiß nicht, da sind dann zum Beispiel Lehrer von mir oder sonst wer halt, ne, der sich das halt erlaubt. Und das ist halt immer eine ganz lockere Atmosphäre und das ist schon ganz schön, auch so bei Turnieren.
Es ist halt nur teuer. Also es ist einfach, also was heißt, so viel Kohle ist auch nicht. Also mit deinen Schlägern kommst du Jahre aus, dann hast du eben diese Mitgliedschaft. Ja, und halt das Green Fee, was du zahlen musst. Und das ist je nach Club, also je nach Platz, wo du spielen gehst, musst du halt für eine Runde, also das günstigste, was ich glaube ich mal gespielt habe, waren 9 Löcher für 26 Euro.
Ja, das ist schon gut.
Und das ist echt, das war super. Also das war super. Das war aber auch kein so schöner Platz. Also
okay, wenn man überlegt natürlich, dass du dafür 2 Stunden es dir erlaubt ist, über einen Rasen zu laufen, 2 Stunden lang für knapp 30 Euro, dann ist es eigentlich wieder viel, aber in Relation zu anderen Plätzen ist es eigentlich wenig.
Ja, ja, klar. Also es gibt nicht wenige Plätze, wo du für eine Runde einen Hunderter zahlst oder mehr. Okay. Wenn du überhaupt draufkommst. Es gibt ja noch so Golfclubs, die sagen, bei uns kommen am Wochenende kommen ausschließlich Mitglieder drauf. Unter der Woche vormittags darfst du bei uns auf den Platz, wenn A, dich ein Mitglied mitnimmt und B, dein Handicap mindestens 12 ist oder sowas.
Ja, es ist immer so die 36. Weil in Österreich gibt es ja die Turnierreife, das heißt nur mit 36 darfst du ein Turnier spielen, also wenn du 36 oder weniger hast. Und dadurch ist das so ein bisschen gekommen, dass sie das als Grenze einführen, die meisten Plätze. Und wenn du dann nicht weniger als 36 hast, lassen die dich nicht drauf, egal was du machst.
Kann ich aber auch verstehen. Also die haben dann im Zweifelsfall, stehst dann da rum wie ich, ja? Und schwingst da so dilettantischen Schläger durch die Gegend und hinter dir stauen sich eben die nächsten Flights. Das ist halt auch dann irgendwie eklig.
Das Problem ist, dann spielst du Turnier und dann spielt mit dir einer mit einem, weiß ich nicht, 20er Handicap oder vielleicht ein hohes 10er. Und dann haut der erst auch mal im Boden. Das kann halt jedem passieren, weil das ist ein Sport, der ist auf keinen Fall berechenbar. Ja. Da hast du einen scheiß Tag und dann klappt gar nichts.
Ja, der macht viele Menschen gleich. Ja. Mhm. Und sorgt für Demut. Willst du das noch ausbauen oder bleibt das Hobby bei dir?
Es bleibt Hobby, so gut will ich. Also, wir haben im Club haben wir einen, der hat ein einstelliges Handicap gehabt, schon mit in meinem Alter, so mit 18, 19. Mhm. Und hat auch den Platzrekord seitdem, glaube ich, immer noch. Und der ist jetzt Mitte 20. Bei dem könnte es vielleicht noch werden, aber bei mir, nee, ist der Tobi. Und ich denke, das kann man auch immer ganz schön vereinbaren, wenn man das Geld hat. Ich hoffe, das werde ich irgendwann haben.
Ich fand das so demütigend. Mein Golflehrer Thilo, der hat, der war so gut, dass das immer so ausgesehen hat, als wäre das total simpel, Golf zu spielen.
Kennst du einhändig 200 Meter schlagen?
Natürlich nicht, ich kann auch nicht mal zweihändig 200 Meter schlagen.
Nein, ich meinte nicht von dir selber, sondern von einem Trainer, weil das ist so richtig demütigend. Unser Trainer, der schlägt einhändig 200 Meter und das ist ziemlich demütigend.
Ich kenne einen, der konnte sich mit einer Hand in der Jackentasche eine Zigarette drehen. Immerhin.
Auch etwas, ne? Das kann andere nicht mal so.
Gibt es denn bei dir in Marburg einen Golfplatz oder musst du da irgendwie
weit fahren? Marburg ist ein Golfplatz und noch drei andere hier in der Nähe.
Super.
Ja, das ist kein Problem. Und für Studenten und Schüler ist das noch relativ günstig, das geht noch. Ich glaube, die wollen, das ist günstig, die wollen, glaube ich, 700 Euro jetzt mittlerweile haben im Jahr.
50er im Monat, ne?
Ja, ich glaube, es ist erhöht worden jetzt irgendwie, früher waren es irgendwie mal so 300, 400.
Es ist halt schon ein echt teurer Sport. Wenn man ehrlich ist, ist es ein teurer Sport. Also selbst mit den 200 Euro, also ich diese VCG-Mitgliedschaft, die ich habe, die kostet 200 Euro im Jahr. Mhm. Und wenn ich jedes zweite Wochenende spielen gehen würde, auf unterschiedlichen Plätzen, also du spielst natürlich nicht immer für 26 Euro, sondern hast dann eben auch mal so Plätze, da zahlst du 60, 70, 80 Euro für so eine Runde.
Muss schon schön sein.
Ja klar, aber du bist dann im Zweifelsfall, kostet dich dein Sport dann im Monat doch irgendwie, keine Ahnung, 200, 250 Euro. Und die musst du erstmal haben. Das
lohnt sich nur, wenn du jeden Tag spielen gehst, aber die Zeit hat ja kein Mensch. Ich hätte mir eigentlich vorgenommen, jetzt wo ich ein Auto habe, mindestens mal so 3-4 Mal die Woche darüber zu fahren, letztes Jahr. Ich habe es nie geschafft. Ich habe mir so ein Flight jetzt mit ein paar Kumpels organisiert, weil ich noch 3 andere kenne halt, die in meinem Alter sind und spielen. Und das ist ganz praktisch, aber das schafft man auch höchstens alle 4 Wochen mal. Und dann, wenn man das dann wieder runterrechnet, was man dann bezahlt, dann will man da gar nicht drüber nachdenken. Mhm. Weil das halbe Jahr im Prinzip Winter ist.
Ja. Ja. Kannst du bei dir im Winter spielen?
Man darf ja im Winter spielen, aber ich habe keine Lust, das Bag zu tragen.
Ich habe auch mal gedacht, was ganz cool ist, wir haben hier einen Golfplatz, da kannst du 24 Stunden spielen, wenn du Bock drauf hast.
Echt?
Nee, gar nicht wahr. Nee, du kannst 24 Stunden auf die Driving Range. Und die haben dann eine Flutlichtanlage, die du auch selber einschalten kannst, wenn niemand da ist. Das ist auch sehr geil. Kannst halt so in einer lauen Sommernacht um 2 fährst du.
Das ist cool, ich bin auch so ein Nachtmensch, deswegen höre ich auch Late Line.
Sehr cool.
Das ist ganz nett, ne?
Das macht echt Spaß, ja. Und vor allen Dingen ist, das finde ich ganz schön, das ist auch der Platz, wo ich meine Platzreife gemacht habe. Die bieten noch so eine Billo-Mitgliedschaft an. Das nennt sich Range Fee. Range Fee kostet irgendwie, ich glaube, 60 Euro im Jahr. Und dafür darfst du dann immer auf die Driving Range, wenn du willst.
Das ist gut, die meisten wollen ja schon 10er, wenn du einmal drauf willst, den ganzen Tag.
Na, du musst halt Bälle dann noch kaufen, ne?
Ja.
Also irgendwie einmal, also weiß ich, 50 Bälle, 3 Euro oder irgendwie so. Also es ist relativ günstig.
Das ist auch ganz cool.
Aber das finde ich ganz cool, weil zum Üben gehst du halt auf die Driving Range.
Das, wenn das erste Mal irgendwie ein Euro-Stück da reinschmeißt und 14 Bälle kriegst und die dann am Anfang nervös mit schlechten Schlägen ohne Konzentration in ungefähr 5 Minuten verschlagen hast, dann denkst du auch,
ja, und grundsätzlich steht jemand neben dir, der es unglaublich gut kann.
Genau.
Und du hörst immer nur seine Schläge.
Bling.
Genau. Du hörst immer nur die Schläge von ihm. Und das klingt immer geil. Immer pock. Und weg ist das Ding. Und du machst immer Ding oder sonst was für Geräusche. Es ist schrecklich.
Ja, obwohl, da muss man echt sagen, da bringen dann die teuren Driver, die bringen da wirklich was. Wenn du dann so ein 500-Euro-Ding hast, so ein Prügel, so richtig, weißt du, der macht immer Kling.
Stimmt. Aber ich bin zum Beispiel nicht in der Lage, einen Driver ordentlich zu schlagen. Ich komme mit der Länge nicht klar. Nee, ich brauche so kurze. Also am besten spiele ich mit einem, was ist denn das? Das ist ein 4er-Frauen-Hybrid. Damit spiele ich am besten. Keine Ahnung warum.
Also ich habe früher mal mit Frauenschlägern gespielt, weil ich halt einfach noch nicht so, ne?
Ja.
Als Kind ist es halt besser. Und
man muss dazu sagen, Frauenschläger sind kürzer, vor allen Dingen.
Sind kürzer und weicher.
Mhm.
Genau. Aber bei mir ist das jetzt, ich bin Standard groß und weiß ich nicht, da passen die Schläge eigentlich perfekt.
Na, ich bin 1,80 und
ja, ich bin so ein bisschen größer und das ist eigentlich ja so, dafür sind die ja gemacht, für 1,80, ein bisschen mehr vielleicht.
Naja, das ist witzigerweise, also das spiele ich mit einem, und der hat dann auch so, ist dann auch so ein Türkis, der Schläger sieht halt auch irgendwie so ein bisschen, so wie man, ne, so Mädchen tragen ja, dann ja gern auch Pastell angeblich, und darum machen wir jetzt mal den Schläger Pastell, darum war er auch billiger. Hab ich gedacht, ist mir doch egal, ob es ein Mädchenschläger ist oder nicht.
Ja, ja, dann spiele ich am besten. Hab so Fleet, scheiß Ding.
Trotzdem, genau. Johannes, ich danke für deinen Anruf.
Ja, schönen Sendung und Stimme. Ja.
Ne? Danke fürs Einschalten. Tschüss. 0800 80 5 mal die 5 ist unsere Nummer und freie Themenwahl ist heute unser Thema. Und darum reden wir über das, was ihr sagt, worüber wir reden wollen. Der André hängt schon ewig in der Leitung. Hallo André.
Ja, einen wunderschönen guten Abend oder eine wunderschöne gute Nacht hier, Holger. Hi.
Hi, was ist dein Thema?
Ja, bevor ich mit dem Thema anfange, noch zwei Sachen.
Hm?
Schlimm ist, um das gleich mal vorwegzuschießen, weil du da, glaube ich, noch ein bisschen Bedenken hast. Einmal, deine Sendung finde ich gut, muss ich ganz offen gestehen.
Danke.
Was mir aufgefallen ist, ist deine Eloquenz und vor allen Dingen deine Belesenheit. Also, dass du wirklich zu jedem Thema, das finde ich wirklich gut, passende Worte und vor allen Dingen eine passende Meinung hast.
Hm, Dankeschön.
Und das Zweite, als ich vorhin angerufen habe, da hatte ich deinen Kollegen in der Leitung, den Philipp.
Nee, das ist der Einbeinige, der immer die Hotline bedient, wenn ich eine Radiosendung mache. Nennt er sich heute Philipp, ja?
Ja, er nennt sich heute Philipp. Okay. Und ich dachte, es wäre mal an der Zeit, ihn auch mal lobend zu erwähnen, weil er dir den Rücken frei hält und dafür sorgt, dass wir letztlich auch da reinkommen. Also an dieser Stelle, wie gesagt...
Beziehungsweise sorgt der Einbeinige an der Hotline dafür, nicht dafür, dass ihr reinkommt, sondern er sorgt dafür, dass die ganzen Wahnsinnigen nicht reinkommen. Und das ist eigentlich der schwierige Teil dieses Jobs.
Okay, na, also umso mehr gehört
umso
da mal
mehr.
An der Stelle. Definitiv.
Preiset den Einbeinigen.
Okay, ich hoffe, die Hintergrundgeräusche halten sich in Grenzen. Mein Hallo. Thema heute, Karriere-Erfolg. Vielleicht so mit ein bisschen, Betonung auf das Thema Erfolg.
Mhm.
Ich hatte gedacht, da bist du der richtige Gesprächspartner, einfach vor dem Hintergrund. Wenn ich jetzt mal so im Großen und Ganzen bei uns in die Gesellschaft gucke, und ich sage jetzt mal ganz bewusst im Großen und Ganzen, um nicht zu sorgen, dass du gleich 200 Anrufe in der Leitung hast, dann habe ich immer das Gefühl, dass bei uns Erfolg entweder durch Geld oder die Substrate aus Geld, also das heißt dickes Auto, Klamotten oder wie auch immer, oder durch Macht gekennzeichnet sind.
Mhm.
Und da würde ich einfach mal fragen, hast du auch dieses Gefühl, gerade du als Radiomoderator?
Also ich rede ja häufiger über Erfolg, ne? Beziehungsweise über so Fragen wie, was willst du mal werden, wenn du groß bist? Da kann man natürlich antworten, ich möchte, wenn man mich fragt, sage ich, ich möchte gerne entweder am Meer oder auf der Meraner Kurpromenade sitzen und mit Menschen reden. So, das möchte ich werden, wenn ich groß bin. Ja? Die meisten antworten aber, ja, ich will einen tollen Job, 100.000 Euro im Jahr und ein geiles Auto oder sowas. Das ist dann für die meisten Menschen, mit denen ich darüber rede, wie du schon sagtest, der Gradmesser für Erfolg, nämlich Karriere machen.
Genau.
Und dann notwendigerweise auch Macht ausüben. Ich glaube, das hängt unmittelbar zusammen. Also das Geld und Macht, das ist halt, Geld ist Macht. Also
ja, sicherlich nicht an allen Stellen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Macht, wenn ich jetzt größere Firmen gucke, zum Beispiel auch Personalverantwortung sein kann.
Mhm.
Also das heißt, Weisungsbefugnis oder Ähnliches muss ja nicht zwingend mit einem hohen Gehalt einhergehen. Aber ich finde es halt immer, das ist genau der Punkt, eben bedenklich, weil die Frage stelle, es ist doch fremd definiert. Also das, was wir jetzt gerade besprochen haben, ist doch ein Fremdbild. Also wie du am Anfang gerade selber gesagt hast, eigendefiniert, ich möchte auf der Promenade sitzen, ich möchte mit Menschen reden, ich möchte bekannt sein oder wie auch immer, sondern es ist fremddefiniert, verdienst du viel, dann bist du erfolgreich, dann bist du gut.
Naja, das ist halt die Krücke, die ich benutzen könnte. Also ich könnte jetzt hingehen und versuchen, irgendwie 100.000 im Jahr zu verdienen. Wenn ich das lang genug mache und genug zur Seite lege, kann ich in ein paar Jahren am Meer sitzen. So. Und dann hätte ich ja auch Erfolg. Weil Erfolg ist ja eigentlich ein Ziel zu erreichen, egal was für eins das ist. So, und wenn ich besonders erfolgreich bin, dann habe ich einfach nur besonders viele der Ziele erreicht, die ich mir gesteckt habe. Wir haben halt so einen Zeitgeist, in dem Geld zu haben oder noch anders, in dem Besitz einen Wert an sich darstellt. Und darum ist für viele Leute Besitz, also viel Geld, mit dem man sich Besitz raufschaffen kann, ist für viele Leute gleichbedeutend mit Erfolg. Also ist dann der Besitz von viel Geld und Sachen hinterher genau das Ziel, das sie sich gesteckt haben.
Bin ich bei dir.
Das ist halt schade, weil ich glaube, dass die Leute eigentlich was ganz anderes wollen.
Schade ist ein Wort. Ich glaube, da gebe ich dir zum einen mal recht, wobei ich jetzt teilweise sogar, bin ich jetzt ganz ehrlich, ein bisschen bedenklich teilweise finde, aus einem ganz einfachen Grund. Wenn wir heute bei uns in das Wertesystem gucken, vor allen Dingen jetzt mal in die Politik, und uns dann anhören, Thema Vereinigung von Beruf und Privatleben oder viele eben andere Ziele, du hast das eben gerade selber definiert, eben Erfolg haben heißt eigene Ziele erreichen, dann ist dieses Wertesystem, von dem wir gerade gesprochen haben, nämlich Erfolg ist Geld oder Ähnliches, dann eben nicht mehr durchsetzbar. Das heißt, ich möchte als Politik zum Beispiel darauf Einfluss nehmen, ändere aber dieses Wertemodell nicht und habe auch gar kein Interesse daran, dieses Wertemodell zu ändern. Folglich werde ich auch nicht dafür sorgen, dass an erster Stelle bei den Menschen eben die Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf und Ähnlichem steht, nur als Beispiel, sondern weiterhin das Streben nach Geld, das Streben nach Macht oder nach Besitz oder Ähnlichem.
Ja.
Das heißt, so lange habe ich doch das Problem, dass ich diese, ja, ich sag mal, diese hehren Ziele in der Politik, ich möchte die Frauen mehr nach vorne bringen oder Ähnliches, nie durchsetzen werde, weil weiterhin dieses Wertesystem nicht stimmt. Und meine Frage ist auch, wie kriegt man denn das an den Mann oder die Frau?
Das?
Ja.
Ja?
Ja. Du kriegst gerne, da dachte ich, vielleicht hast du eine, ich sag mal, ein Modell oder eine, keine Ahnung, eine Idee dazu, weil das ist etwas, was mich schon teilweise interessiert. Oder nicht nur teilweise, also schon sehr interessiert, natürlich nicht minütlich, aber ganz klar.
Ich habe aber auch nicht die leiseste Ahnung. Also,
okay.
Ich vermute mal, also das ist so, ich muss jetzt auch gerade Gedanken finden, ne? Also das, ich habe da so noch nie so stringent drüber nachgedacht, dass ich jetzt irgendwie eine eindeutige Haltung entwickeln könnte. Ich vermute, es ist ein Generationenprojekt. Also ich vermute mal, dass alle, die jetzt nach der Pubertät sind, also die Pubertät hinter sich gelassen haben oder drin sind und Orientierung suchen, ich glaube, die sind verloren. Also alle, die gerade Orientierung suchen und sich schon orientiert haben, sind verloren. So, die werden weiterhin Geld haben wollen. Also für die wird weiterhin ein zentrales Erfolgskriterium Geld sein. Das heißt, man muss mit Leuten reden, die jünger sind. Man muss irgendwie versuchen, diejenigen, die orientierungssuchend sind, dahingehend zu agitieren, auf welche Weise auch immer, dahingehend zu agitieren, dass sie nicht in dieses Hamsterrad einsteigen wollen.
Ja, das heißt, du müsstest es in die Familien und in die Bildung tragen. Das wäre eine Möglichkeit.
Du musst es den Leuten so gebetsmühlenartig irgendwie dann dahin kriegen. Das ist ja, was ich hier auch häufig mache in der Sendung, dass wenn jemand anruft und sagt so, ja, ich habe jetzt gerade Abi gemacht und ich gehe jetzt sofort studieren, weil man muss ja schnell fertig werden, empfehle ich halt auch mal genau das nicht zu tun, weil man muss nicht schnell fertig werden.
Absolut.
Wer sagt das denn? Nur weil der Guido Westerwelle das gesagt hat, ist das doch noch lange nicht richtig. So, man soll auch nicht was studieren gehen, womit man möglichst hinterher, ne, also ich gehe mal BWL studieren, damit kann man immer was anfangen. Das sind auch so Sachen, wovon ich Leuten immer abrate, sondern ich sage, geh das studieren, was dich interessiert.
Ne, ja, oder mach dir erstmal einen Plan, wohin es gehen soll.
Sowas.
Also eben eigene Ziele setzen, gucken, wohin es gehen soll und dann eben letztlich das verwirklichen.
Aber wie kriegt man, ne, das sind dann halt auch das können wir Klugscheißer, können das jetzt halt prima verbreiten übers Radio, ne?
Ja.
Aber wie kriegt man das so in die Menschen, dass es sich auch in einer Gesellschaft oder in so ein kulturelles Gedächtnis verinnerlicht? Ich habe keine Ahnung.
Absolut. Also das, wie gesagt, das ist ein spannendes Thema.
Ja.
Aber kommt auf das eine, was du gerade gesagt hast, mal zurück, würde mich einfach interessieren. Also ich gehöre ja nun auch zu denen, die ein bisschen oder sehr ähnlich denken, wie du es vorhin ausgedrückt hast. Also das heißt, die Ziele sind eben nicht Geld und auch nicht Macht, aber das Geld kann zur Zielverwirklichung helfen.
Also ist halt auch toll, ne? Also viel Geld haben finde ich auch geil. Also immer her damit.
Bin ich bei dir, aber ich stelle jetzt mal ganz provokant an dich die Frage, wenn du jetzt dieses passende Geld verdienen würdest, oder ich denke mal, du verdienst sicherlich auch nicht ganz so schlecht, dass du nicht irgendwann mal interessant, und jetzt mache ich Hochkommatas, Lebensabend hast.
So viel ist es dann leider doch nicht, aber ja.
Dann ist die Frage, würdest du es denn tun? Also würdest du dann früher aussteigen oder würdest du weiterhin hinter dieser Sicherheit hinterherhecheln und dir dann sagen, okay, ich kann ja dann doch mit dem Eintritt ins gesetzliche Rentenalter, das ist ja diese berühmte Karotte und Möhre, die man immer vor uns es dann doch so tun.
Nein, wenn ich die Möglichkeit hätte, früher auszusteigen, würde ich früher aussteigen, ja. Ich würde aber wahrscheinlich nicht viel anders machen als jetzt. Also ich würde halt auch Radio machen.
Ja. Du würdest es aber mit einem anderen Selbstbewusstsein tun. So nach dem Motto, kann nicht viel passieren, mir kann keiner was, weil ich bin abgesichert oder...
Ach, das habe ich jetzt auch schon. Also ich bin auch ziemlich entspannt, was das angeht. Nee, einfach, ich würde mir halt nicht mehr auf den Sack gehen lassen von irgendwie, sondern ich habe keine Zeit mehr, also die Sendung ist gleich zu Ende, ich muss dich rausschmeißen, aber das Schöne am Wohlstand ist ja eigentlich, oder Reichtum ist ja eigentlich nicht zu müssen.
Ja.
Und das wäre es, was ich gerne hätte. Ich würde gerne nicht müssen. Und soweit bin ich nicht und soweit komme ich wahrscheinlich auch mein Leben lang nicht.
Was nicht heißt, dass ich dir das nicht wünschen kann, nachdem du ja schon gesagt hast.
Natürlich. André, ich muss dich rausschmeißen, weil hier wird automatisch beendet. Ich danke für deinen Anruf.
Gerne, hat viel Spaß gemacht. Dir einen schönen Abend, eine gute Nacht.
Dir auch, tschüss.
Danke, ciao.
Und allen, die nicht mehr rangekommen sind, nichts für ungut. Das war die Late Line für heute. Morgen gibt's wieder eine mit Caro Corneli. Ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit. Gute Nacht.
Dieser Podcast wurde euch präsentiert von
Bring 4.
Das Ding.
Fritz vom RBB.
Enjoy.
MDR. Sputnik.
103.7. Unser Ding. Und
UFM.
Für weitere Infos, Themenvorschläge und Feedback. Lateline.de.